Kam ganz plötzlich.
Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörerin.
Herzlich willkommen zum Spätfilm.
Kino in euren Gehörgängen.
Ho, Mensch, voll die Innovation. Hier, ich habe beim Putzen, gestern beim Putzen habe ich einen interessanten Funfact über Norwegen erfahren. Die Länge der norwegischen Küste ist durch die ganzen Fjorde so lang, dass sie von der Strecke 2,5 Mal um die ganze Welt reicht.
Oh, das ist beeindruckend.
Ja.
Wenn es denn stimmt. Vielleicht ist es ja Fake News.
Es kann sein. Es war aus dem Podcast There's No Such Thing as a Fish, wo die immer so lustige Fakten präsentieren. Und das Interessante ist, was sie da auch sagten, es gibt ein interessantes, wie sagt man, Paradoxon, dass die Länge der Küste von Norwegen im Besonderen und jedem Land im Allgemeinen ja ganz stark davon abhängt, wie lang dein Maßband ist.
Hey.
Naja, wenn du halt als kleinste Einheit 1 Meter nimmst,
so,
dann ist die gemessene Strecke natürlich kürzer, als wenn du einen Zentimeter nimmst und dann jeden noch so kleinen Steinchen umkreist, was da an den Ecken zur Meeresküste liegt und so weiter. Und wenn das halt je tiefer du auf in der Maßeinheit runtergehst, desto länger wird halt die Küste.
Mhm.
Deswegen ist halt dieses, die Küste ist 2,5 Mal so lang, wie die Welt rund ist. Weiß schon, Erdumfang.
Ja.
Das ist ja quasi auch nur eine Näherungsaussage sein kann, weil entsprechend hängt halt ganz von der Präzision der Messung.
Es hängt ja auch davon ab, wie hoch der Meeresspiegel ist, ja. Stell dir mal vor, bei Ebbe, ja, ist die Küste vielleicht auch größer als bei Flut. Obwohl, das muss gar nicht mal sein, ja. Aber auf jeden Fall sind die Maße da unterschiedlich.
Ja, ja. Wir haben Feedback bekommen. Der Martin schrieb uns 2 Kommentare, glaube ich. Einen zu Zorn des Khan. Ich kann, der andere weiß ich gerade nicht mehr, bei beiden konnte ich nicht mehr so ganz nachvollziehen, worauf sich, was er sagte, bezog, weil die Folgen ja schon eine Weile her sind.
Ja.
Beim Zorn des Khan bezog er sich aber unter anderem auch auf die Plotholes und setzte sich mit dem berühmten Spruch von Spock auseinander, the needs of the many outweigh the needs of the few, und stellte da so Fragen wie, wer sind die many und wer bestimmt, was many ist und so viele many das und genügend many und so weiter und so fort.
Ach, das habe ich auch gelesen.
Der Punkt ist in dem Fall natürlich, oder was heißt natürlich, was da Spock ganz dreist als Logik immer darstellt, ist die Philosophie des Utilitarismus und ist natürlich eine von verschiedenen möglichen Ethiken, die im angelsächsischen Raum aber sehr weit verbreitet ist. Habe ich mal ein YouTube-Video zu gemacht. Hau ich in die Shownotes. Wen es interessiert, kann sich das angucken. Außerdem hat sich nach langer Zeit mal wieder Ecstasy 123 gemeldet. Hallo, schön, dass du uns immer noch hörst. Und er hat auch mal wieder einen Podcast empfohlen. Und zwar den Podcast Schönreden, der eine Folge zu Jules Verne gemacht hat. Und zwar ist es ein Interview mit einem Jules Verne-Biograf, was sehr interessant ist. Wirklich, ich habe es mal angehört. Sehr, sehr ausschlussreich, erfährt sehr viele Sachen über Jules Verne, die ich noch nicht wusste und die wahrscheinlich die wenigsten kennen, weil sich niemand so ausführlich wie der Mann mit Jules Verne beschäftigt hat. Der hat sogar Polizeiakten gelesen und so Sachen. Achso, und wenn ihr auch Feedback verfassen wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel auf iTunes tun. und uns da eine Rezension hinterlassen. Und da könnt ihr euch anschließend bei uns einen Film wünschen. Und den werden wir dann für euch hier on air zusammenfassen auf möglichst amüsante Weise, sage ich mal. Und da habt ihr natürlich die einmalige Gelegenheit, Filme in den Spätfilm einzubringen, die es sonst hier nie schaffen würden. Also wir sind ja angetreten, um Klassiker zu besprechen und solche Filme, die es sein sollten. Aber ihr könntet dann zum Beispiel sowas wie hier den Twilight-Film besprechen, uns zusammenfassen lassen oder, keine Ahnung, irgendwas aus dem mannigfaltigen Werk von Adam Sandler oder Transformers oder sowas. Also ihr könnt uns da einen richtig schönen Schundfilm rein.
Heißt es, wir prostituieren uns jetzt für Kommentare.
Ja, es bleibt natürlich wie immer die Bedingung, kein Horror, außer im Horror-Oktober und keine Pornos. Nicht. Wäre bestimmt ein bisschen problematisch, ein Porno zusammenzufassen. Und dann lag da Stroh rum und aus heiterem Himmel zogen die Menschen ihre Klamotten aus und fingen an zu kopulieren. Naja.
Also vielleicht doch auch Pornos.
Sagt es mir nicht zu laut, du weißt, wie gemein die Hörer und Hörerinnen sein können.
Gemein? Nein, gemein ist da niemand. Der Daniel ist im Spätfilm fremdgegangen, ja. Er war bei...
Zur Abwechslung.
Naja, das kommt ja schon öfter vor, ja. Mhm. Er war bei der Second Unit und hat dort mit Christian und Tamino...
Genau.
...über der Halbblutprinz aus der Harry Potter-Reihe gesprochen.
Genau, das war's. Wenn ihr das hören wollt, wenn euch Harry Potter interessiert, dann hört rein. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich glaube, das hört man auch in dem Gespräch an, dass wir, also wir sind sehr viel am Giggeln, wie Giggeln. Kleine Schuljungen.
Interessant.
Achso, und dann stelle ich dir mit Bruce zusammen eine Frage, nämlich, welches Genre schaust du denn am liebsten?
Ich glaube tatsächlich am liebsten Komödien, aber da werde ich auch am meisten enttäuscht. Es gibt so wenig wirklich gute Komödien.
Mhm.
Und deswegen, weil man da am seltensten enttäuscht wird, an zweiter Stelle Actionfilme, glaube ich.
Ja, nee, das ist doch gut. Beim letzten Mal hattest du Superheldenfilme gesagt. Mhm. Warum das jetzt nicht mehr?
Das hätte ich jetzt auch als Actionfilm.
Ach so, also bist jetzt nur breiter aufgestellt quasi. Ich konnte mich nicht auf ein Genre festlegen beim letzten Mal. Das bleibt auch, also ich schaue alles. So am meisten schaue ich, ne, am meisten schaue ich, glaube ich, schon Dramen, aber so am liebsten schaue ich eigentlich einerseits so Coming-of-Age-Filme und dann Western und Horrorfilme schaue ich auch noch eigentlich sehr, sehr gern.
Horrorfilme?
Ja, gucke ich auch. Also so. Ich habe immer meine gute Packung Horror, die ich mir im Jahr über verteilt angucke. Hab jetzt noch nie statistisch ausgewertet, was so das meistgeguckte Genre von mir ist. Ja, aber ja, wie gesagt, Horror gucke ich ganz gerne. Aber Komödien auch, und da teile ich genau deine Meinung. So ist es echt schwer, gute Komödien zu finden, aber die mag ich dann sehr, sehr gerne.
Aber vielleicht stimmt es auch gar nicht, weil ich weiß gar nicht, ob ich wegen einer Komödie ins Kino gehen würde.
Total, ich freue mich schon voll auf den neuen Edgar Wright-Film, Baby Driver. Also sehr genau Action-Komödie, die Kombination aus dem.
Kombination.
Wobei ich jetzt gehört habe, er soll wieder so spaßig anfangen, typisch Edgar Wright-mäßig, aber soll dann düster werden nach hinten raus.
Ich mag aber auch echt gerne so Fantasy-Filme, ne?
Ja, aber was gibt's denn
und
da?
Science
was
Fiction.
Gibt's? Ja, Science Fiction, das ist ja nochmal, also ich finde ja diese Verquickung, besonders aus Buchhandlung, Fantasy und Science Fiction, finde ich ja vollkommen Banane.
Habe ich ja jetzt gerade gar nicht gemacht.
Nee, ich meine ja nur, weil du es auch so in einem Atemzug nanntest, weil ich finde, es gibt kaum was unterschiedlicher ist. Also, okay, das kann man jetzt auch nicht sagen. Aber es sind halt einfach zwei vollkommen verschiedene Genres mit komplett anderen Gesetzmäßigkeiten. Und die
Fantasy gibt's nicht so viel, meinst du?
Ja, genau, da war ich eben. Fantasy, was gibt's denn aus der
Avatar? Herr der Ringe? Avatar ist doch ein Fantasy-Film.
Nee, es ist Science-Fiction.
Ja,
es ist halt Alien-Science-Fiction, aber es ist
Alien-Science-Fiction, okay.
Na, aber das wird ja schon irgendwie Science-mäßig. Also Kinder muss halt schon wieder auch so High-Concept-Science-Fiction und Low-Science-Fiction unterscheiden, also wirklich so Science Fiction, wo es wirklich um die Science geht irgendwie oder der Fragen zur Menschheit stellt. Das ist ja wirklich wesentlich. Super. Ja, aber Interstellar fanden wir nicht super. Jetzt gerade, den würde ich jetzt nicht unbedingt als Nummer 1 nennen, sondern dann wäre natürlich immer Odyssey 2001, Star Trek. Das ist so
heikel. Interstellar.
Hier, Solaris habe ich neulich geguckt. Definitiv High Concept Science Fiction. Kleine Shoutout auch, die CineCouch hat da gerade eine Folge zugemacht. Aber jetzt Fantasy, Herr der Ringe und dann? Wir haben da immer noch diesen Krull stehen.
Kampf der Titanen.
Kampf der Titanen, das stimmt. Das ist natürlich der Hammer.
Ich mag das wirklich gerne. Fantasy-Filme?
Ja, dann schon hier auch Wonder Woman war
ich auch Fantasy. Ich wollte auch in König Arthur gehen. Ja, die Superheldenfilme zählen vielleicht auch dazu.
Ja, okay, da gibt es ja auch also sowas wie Iron Man, was halt einfach science-lastiger super.
Und siehst du, schon wieder kann man die Genres nicht.
Das ist so, auch so, das wird auch so öfter. Also man gibt ja einerseits hier auch die lieben Freunde von der Superhero Unit, die sich auf die Suche nach dem Superhelden-Genre machen. Und neulich in irgendeinem Podcast, wer war denn das? Da habe ich auch so eine lange Diskussion. Achso, genau, das war die Pop Masterclass. Da habe ich eine Folge gehört, wo sie sich auch irgendwie, haben sie irgendwie über Romantic Comedies gesprochen und dann auch irgendwie ewig lang darüber diskutiert, ob das ein Genre ist oder was ein Genre ist. Und diese Diskussion, die erschließt sich mir total nicht, weil für mich Genre einfach ein Synonym für Kategorie ist, auf Film bezogen.
Ja.
Und wenn du halt jetzt da formal logisch rangehst, dann gibt es natürlich verschiedene Kategorien und Kategorien überschneiden sich die ganze Zeit. Das in der Philosophie oder in der Logik stellst du mit diesen tollen Venn-Diagrammen da. Und dann kann natürlich ein Film gleichzeitig Superheldenfilm sein, hat ein Kreis Superheldenfilm. Und dann ein anderer Kreis, Fantasy, und die Kreise überschneiden sich. Und dann gibt es einen dritten Kreis, Science Fiction, und die überschneiden sich auch. Und die Schnittmengen, da landen dann halt die Filme drinne, die auf die beide Genres zutreffen oder beide Kategorien. So. Und deswegen, ich verstehe diese Diskussion nie so ganz, ob jetzt etwas ein Genre ist. Ein Genre ist alles, was dazu dient, einen Film einzusortieren. Entsprechend kannst du alles Genre nennen. Kannst sogar Filme, die Katzen mit rosa Schleifen beinhalten, ein Genre nennen. Dürfte eine ziemlich geringe Erfüllungsklasse haben, aber ist durchaus ein Genre.
Aha.
Was macht eigentlich Shia LaBeouf?
Ich bin gespannt, ich weiß es nicht.
2014 machte er die Aktion Hashtag Interview. Und die hat mir wieder richtig gut gefallen. Und zwar hat er mit der Schriftstellerin Amy Cliff eine 15-tägige E-Mail-Konversation geführt und anschließend haben sie dann ein Skype-Gespräch geführt, wobei es halt kein wirkliches Gespräch war, denn sie saßen sich eine Stunde lang schweigend gegenüber, um sich zu betrachten auf Skype. Und auch durchaus nonverbal zu kommunizieren, so ein bisschen, aber eben nicht zu reden. Und beides zusammen kannst du jetzt eben auf der Webseite von LaBeouf, Ronco Turner, diesem Kunsttrio, abrufen. Das heißt, oben hast du dieses Video, wo sie sich anschwenken und darunter hast du dann den E-Mail-Wechsel. Und der ist halt eben wieder dieses typisch Metamoderne, dass er halt so total viel vom Innenleben preisgibt von Shia. Zum Beispiel schreibt er so über sich selbst: I'm a deeply ironic, cynical person. I was raised on The Simpsons and South Park. It's my default setting, which is why uncreative writing and Goldsmith felt right. What was missing, however, was hopeful, the sublime, the fantasy, God. Not the hallelujah God, but something. The God is dead, shit never sat well with me. It had Hitchens and rational, but... Und so, also schreibt er über sich selbst, er schreibt über seine Kunstaktionen, zum Beispiel I'm sorry, über sein Schauspiel, zum Beispiel an einer Schreibstelle an einer Stelle beschreibt er das, wie heißt der Typ? Genau, dass Tom Hardy ihm zum Method Acting brachte. Method came after working on Lawless with Tom Hardy, who basically said, you don't lose anything by studying some. I always had reservations on the notion of studying. I always thought acting had to do with instinct, but I was wrong. Ja, und über den Anfang seiner Karriere, das fand ich auch relativ aufschlussreich. Und den jetzigen Zustand. As far as the ownership over myself, I'm in a nice position in that I don't think the studios look to me to sell a film anymore. So, also mittlerweile ist er nicht mehr der Typ, den man anheuert, um mit dem Namen Geld zu verdienen. Mhm. Das gibt ihm gewisse künstlerische Freiheit. So, und er sagte halt so, das Ding war halt, als er 18 war, hat er diesen Film Disturbia gemacht, der ein small budget hatte, aber ein Riesenerfolg war, und das hat ihn halt nach oben katapultiert. Und er hatte dann so einen festen Vertrag mit DreamWorks, und er sagt so, und er macht da irgendwie Spielberg, dem die Firma gehört und der ihn da so gepusht hat, auch überhaupt keine Vorwürfe, aber er war dann halt festgeschrieben auf den Jedermann, der was über the ordinary person in extraordinary circumstances, sagt er. Mhm. So, also das ist so tatsächlich in diesem Indiana Jones, dem Kristallschädel und in den ganzen wie heißen sie, eben habe ich noch drüber gesprochen, Michael Bay-Filmen, Transformer-Filmen, in den ganzen, da spielt halt immer irgendwie so den normalen Typen, der dann halt in ein Abenteuer reingeschmissen wird. Und er meint, das war im Grunde sein wahres Ich, so. Er war halt irgendwie der kleine Junge von um die Ecke, der da in Hollywood reingeschmissen wurde, und da wurde er die ganze Zeit Typ gecastet, bis er dann da die große Krise mit dem Plagiat hatte und das ihn dann quasi sein Leben hat überdenken lassen. Also ich habe nur einen Teil davon gelesen, weil könnt ihr euch vorstellen, 15 Tage lang E-Mails, da gibt es viel, was man lesen kann. Aber es ist sehr aufschlussreich, und es ist tatsächlich so, dass er da tiefe Einblicke in sein Seelenleben gibt. Finde ich gut. Hat mir wieder sehr gut gefallen. Was denkst du dazu?
Ich weiß, was für ein Plagiat.
Damit hat mir angefangen. Deswegen fing er ja überhaupt erst an mit dieser ganzen Kunstgeschichte und dieser I'm Sorry Aktion, dass er ja so einen Kurzfilm gemacht hat und den in Cannes, glaube ich, sogar vorgestellt hat. Und da kam dann bei heraus, dass er sich da massiv an der Vorlage von jemand anderes bedient hat, ohne den zu entlohnen oder auch nur mit einem Credit zu versehen.
Total vergessen.
Das war quasi ganz Auslöser für diese Kunstgeschichten von Shire. Anyway, fangen wir mal an, oder?
Ja, bitte.
Das war das letzte Mal, dass wir alle frei waren. Von einem Tag auf den anderen änderte sich alles.
Weißt du, was die Leute im Ort über uns reden?
Wer von euch ist die Schlampe? Oder seid ihr alle Schlappen? Hä?
Beruhige dich!
Wenn die Mädchen entjungfert wurden, bist du dafür verantwortlich!
Und nun mussten auch wir hässliche, kackfarbene Kleider tragen. Was haben die gemacht?
Die Jungfräulichkeit überprüft.
Ich möchte keinen Stacheldraht vor meiner Tür. Alles ist verbarrikadiert.
Unser Haus wurde zu einer Hausfrauenfabrik, aus der wir nicht rauskamen. Vorher waren wir frei und plötzlich wurde alles scheiße.
Welchen Film haben wir denn gesehen, Paula?
Oh, wir haben so viele Filme schon gesehen. Oh Mann. Aber besprechen werden wir jetzt Mustang.
Genau. Und zwar handelt es sich dabei um einen Hörerwunsch. Allerdings wissen wir nicht, wer es sich gewünscht hat. Es hat mal irgendjemand auf Twitter zugerufen, so, hier, kennt ihr den? Ist das nicht vielleicht was für euch? Ich habe mir aufgeschrieben, den Film, aber ich habe mir die Person leider nicht aufgeschrieben. Das heißt, wenn du das hier hörst und dich noch erinnerst, dann meld dich, dann können wir dich nochmal in Ehren halten. Paula, magst du uns denn die Eckdaten von Mustang erzählen? Achso, genau, eine letzte Vormerkung. Wir sind in der Reihe Regisseurinnen, nicht? Und alles weitere jetzt von Paula.
Danke sehr. Ja, das ist jetzt auch kein Klassiker, sondern ein aktueller Film. Mhm. Er ist nämlich vor 2 Jahren, 2015, erschienen und die Regie führte Denis Gamge-Erguven. Ihre Filmografie umfasst genau 2 Filme, nämlich den Film von 2015 namens Mustang und den Film...
Der ist noch nicht erschienen, aber der soll jetzt kommen.
Von 2017, nämlich Kings.
Mhm.
Das Budget für Mustang lag bei 1,3 Millionen Euro oder Dollar, weiß ich jetzt nicht.
Euro.
Euro tatsächlich. Mhm. Und die Besetzung. Lale wurde gespielt von Günesh Nesie Şensoy, was ich jetzt alles wahrscheinlich total falsch ausspreche, was mir wirklich leid tut.
Genau, es handelt sich um einen türkischen Film, müssen wir dazu sagen.
Ja, aber zum bisschen türkisch lesen sollte man vielleicht schon.
Ja, ja. Ne? Man so
kann ich leider Sprachen nicht. Kann. So, Nur wird gespielt von Doga Zeynep Doğuşlu, Ece von Elit İşkan. İşkan?
Mhm. Mhm.
Weißt du auch nicht, ne?
Nee.
Selma spielt Çugba Sunguruglu.
Das ist doch hier das, was auch noch auf Erdogan ist. Also das wird ja nicht ausgesprochen. Çugba Sunguruglu.
Dieses, oh, das löst was anderes aus. Das wird nicht ausgesprochen. Dafür wird der folgende Vokal doppelt gesprochen. Aber hier folgen keine Vokale bei diesem
Namen. Okay.
Sonay wird gespielt von Ilayda Akdoğan. Akdoğan.
Mhm, ja. Okay.
Die Großmutter von Nihal Koldaş und Erol ist der Onkel, glaube ich, ne?
Das ist für.
Ich glaube schon. Ayberk Pekcan.
Mhm.
Und Yasin. Ah, Yasin, das ist der Junge mit dem LKW, der
genau,
junge Mann.
Der ihm immer hilft.
Von Burak Tid. Yid.
Mhm. Muss das genau.
Sein?
Mhm. Interessant ist noch, wer die Musik gemacht hat.
Ja, das finde ich. Ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich den Abspann geguckt habe.
Ja.
Die Musik ist von Warren Ellis, der auch bei Nick Cave in the Bad Seeds mitmacht.
Genau.
Das Genre, die beiden hier aufgeführten Genres sind Drama und Coming-of-Age-Film.
Ich komme wieder einen großen Kreis Drama und dann gibt es einen kleinen Kreis Coming of Age und die schneiden sich und irgendwo in dieser Schnittmenge, oh nee, das kannst du behalten übrigens,
liegt
und irgendwo Mustang. In dieser Schnittmenge liegt Muster. Ich bin immer so frei und erzähle die Handlung in 5 Sätzen. Du springst rein, wenn ich was vergesse oder so. Ist, also Mustang erzählt die Geschichte von 5 Schwestern, die in einem kleinen Ort an der Schwarzmeerküste in der Türkei aufwachsen. Und deren Leben ist soweit ganz okay. Die Eltern sind gestorben, sie wohnen bei der Großmutter. Aber dann kommt es zu einem Ereignis, das ihr Leben umkrempeln soll, nämlich am letzten Schultag gehen sie zu Fuß nach Hause und am Meer spielen sie dann im Wasser zusammen mit Jungs und machen so das, was wir alle schon mal gemacht haben. Die Mädchen sitzen bei den Jungs auf den Schultern und machen so halt quasi Ringen, wer als erstes ins Wasser fällt. Und aber während sie dieses komplett harmlose Spiel spielen, werden sie von einer konservativen Bewohnerin ihres Dorfes beobachtet, die sie bei der Großmutter anschwärzt und sich echauffiert darüber, wie unsittlich sich hier die 5 Enkelin verhalten. Und dieser Vorfall verändert das Leben der Mädchen drastisch. Der Onkel, der findet, dass seine Würde dadurch verletzt wurde, seine Ehre, dass die Mädchen da locker sich gegeben haben, der sperrt sie im Haus ein und gemeinsam mit der Oma versuchen sie sie dann möglichst schnell unter die Haube zu bringen.
Also hier nur ganz kurz, ja die Eltern gibt es nicht mehr, die sind gestorben.
Hatte ich erwähnt, glaube ich, aber
hattest du? Gut,
dass du es nochmal sagst, kein Ding. Jedenfalls, die Mädchen sind von einem gewissen Freiheitswillen durchdrungen und versuchen immer wieder aus diesem Haus auszubrechen, was dazu führt, dass die Restriktionen im Laufe der Zeit immer größer werden und auch sonst sich ein Drama nach dem anderen im Haus abspielt, während die Schwestern nach und nach verheiratet werden. Ja, soll ich es dabei lassen oder so? Denke so auf die Details gehen wir dann später noch ein.
Ja,
so. Ja und so, also die Gruppe der 5 Mädchen wird dann nach und nach immer kleiner und die Verbliebenen schmieden weiter Pläne, wie sie denn aus diesem Haus ausbrechen können. Ich habe noch gar nicht die erste Einschätzung des Films, die haben wir voll vergessen.
Die
diesmal.
Erste Einschätzung, so, gut oder ja, schlecht.
Genau, das machen wir eigentlich immer so, welchen Film geguckt. Wie fandst du den denn, Paula?
Ich fand ihn sehr schön.
Ja. Kannst du unterschreiben, ist ein cooler Film auf jeden Fall.
Ja, ich danke für die Empfehlung.
Ja, hätte ich auch ohne die Empfehlung wahrscheinlich nie gesehen. Oder wer weiß, in unserer Regisseurinnenreihe, da entdecken wir ja so einiges. Aber es ist auf alle Fälle wieder ein sehr, sehr schöner, sehenswerter Film. Ja, dann kommen wir mal zur Produktion. Und zwar hat nämlich Mustang eine turbulente Produktionsgeschichte mit Unterfinanzierung, riesigem Casting, Schwangerschaft, Verrat und Problemen mit Drehgenehmigungen. Insgesamt dauerte es 9 Jahre, bis der Film fertig war.
So ein kleiner Film. Ja, die Regisseurin Erguven plante nämlich nach ihrem Abschluss an der französischen Filmhochschule La Fémis einen Film über die L.A. Riots von 1992 zu machen. Dazu lebte sie nämlich dann 3 Jahre in L.A., recherchierte und schrieb das Skript für Kings,
der Film, der
jetzt rauskommen soll. Und der Film war für ein ziemlich großes Budget ausgelegt, aber niemand in Hollywood oder im internationalen Filmbusiness wollte einer französischsprachigen türkischen Absolventin Geld für dieses Projekt geben.
Ja, da hat sie sich definitiv überhoben. Naja, und im Zuge ihrer Bemühungen, da irgendwie zu Geld zu kommen, besuchte Erguven dann, wie sie es nannte, every single program that helped a first-time director to lift her sales. Bei einem Regie-Workshop in Cannes lernte sie dann Alice Vinocourt kennen und die beiden waren die einzigen Frauen, die bei dem Workshop teilnahmen.
Ob die wohl verwandt ist mit Alexandre Vinokurov aus Kasachstan?
Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es den Namen öfter gibt.
Also vor vielen Generationen verwandt.
Das war ein Radrennfahrer, der
ist.
Ist?
Meinst ist er denn gestorben, oder?
Nee, aber der fährt doch nicht mehr. Den haben wir, als wir jung waren, geguckt.
Aber ich habe gestern zufällig gelesen, wer jetzt den Auftakt der diesjährigen Tour wieder gewonnen hat und wer nicht. Und da sind lauter Namen dabei gewesen, die ich noch kannte. Also so. Vinokurov jetzt nicht, aber die der Drogen, war ja noch jung, als wir aufgehört haben.
Die Drogen machen es möglich.
Naja, also die beiden Regisseurinnen jeweils, Erguven und Vinokurov, taten sich zusammen. Und ja, zuerst übernahm Erguven eine Rolle in Vinokurs Debütfilm Augustine. Dann beschlossen beide, Kings auf Eis zu legen und einfach mal was anderes zu machen, nämlich ein Projekt, das näher an Erguvens Biografie ist. Und dieser Skandal, den Daniel gerade nacherzählt hat, der zu Beginn von Mustang dargestellt wird, bei dem die Mädchen mit den Jungs im Meer planschen und das eben von einer Dorfbewohnerin gesehen wird, geht auf eine tatsächliche Erfahrung von Erguven zurück.
Genau, und dann gemeinsam schrieben Erguven und Vinokur das Drehbuch zu Mustang. Und während Erguven für ihr erstes Drehbuch insgesamt 3 Jahre gebraucht hatte, entstand dann Mustang in nur wenigen Wochen.
Typisch für einen europäischen Film hatte Mustang viele verschiedene Geldgeber, um das nötige Budget zusammenzubekommen. Es war eine türkisch-französisch-deutsche Koproduktion mit vielen öffentlichen Fördergeldern. Allerdings war die erste Produzentin des Projekts nicht sonderlich professionell und hatte nicht gut durchgerechnet, was die Produktion insgesamt kosten würde, sodass mit fortlaufender Drehzeit sich herausstellte, dass das Budget zu knapp war.
Hinzu kam dann noch, dass die Mädchen alle noch zur Schule gingen und nur in den Sommerferien drehen konnten. Und als sich dann herausstellte, dass die Dreharbeiten in den Ferien nicht abgeschlossen werden können und die Produktion um ein Jahr vertagt werden musste, war das eine zusätzliche Katastrophe für das Budget, denn viele von den Geldern, die sie zugesagt bekommen hatten, waren an eine Deadline gebunden, die sie jetzt reißen würden.
Nein. Und schließlich wurde Ergüven auch noch schwanger, was dazu führte, dass die Produzentin in Panik geriet und das Handtuch warf. Aber das macht ja nichts, weil die war ja eh unprofessionell.
Ja, aber was jetzt kommt, das war halt das Schlimme.
Obendrein erzählte sie allen in der Produktion beteiligten Film, dass das Projekt tot sei. Und der Sommer war vorbei, die Mädchen gingen wieder zur Schule, die Crew reiste nach Frankreich ab und Ergüven saß alleine, schwanger und ohne Budget in der Türkei. Und da zu dieser Zeit sagt sie: I was thinking, I'm super sad. I'm pregnant. The first human experience that my child is living in utero is just a terrible situation of treason.
Ja, aber sie gab nicht auf, sondern sie suchte nach einem neuen Produzenten. Und schon am dritten Tag ihrer Suche fragte sie bei ihrem ehemaligen Professor Olivier Assayas um Rat. Und auf seine Empfehlung hin schickte sie das Skript an Charles Gilibert.
Ergüven war schon ein Jahr zuvor mit Gilibert in Kontakt gewesen. Doch damals hatte er noch in einer Produktionsfirma gearbeitet, die kein Interesse an dem Skript gehabt hatte. Nun hatte er sein eigenes Studio und sagte zu. Es begann eine neue Suche nach Finanziers.
Später sagte dann Ergüven mal im Interview, sie hat für die Geldgeber so oft das Projekt vorstellen müssen, dass sie den Film in jeder denkbaren Form niedergeschrieben hat. Sie schrieb das Drehbuch in 3 Sprachen. Sie schrieb es als 50- und 20-seitiges Exposé, als einseitige Zusammenfassung, als Zusammenfassung mit Dialogen, als Zusammenfassung ohne Dialoge und den ganzen Film in einem Satz. Jedenfalls trieb sie dann gemeinsam mit Gilibert das fehlende Geld auf und der Dreh konnte fortgesetzt werden.
Das Durchhaltevermögen hätte ich nicht gehabt.
Besonders schwanger, wenn du noch andere Sorgen hast. Das ist, glaube ich.
Ja, was ja daran auch so schlimm ist, dass es ja eigentlich total schön ist, schwanger zu sein.
Ja, yeah, natürlich. Mhm. Und du willst dich ja dann nicht mit so einem Problem rumschlagen, dass dein Job gerade vor die Hunde geht.
Ergüven ließ für das Casting mehrere hundert Mädchen vorsprechen. Und es ging ihr dabei vor allem darum, dass die Chemie zwischen den 5 stimmt und dass sie sich gut von Ergüven als Regisseurin führen lassen.
Mhm. Für das Casting mussten die Mädchen eine einstündige Audition absolvieren, in der Ergüven testete, wie gut sie zuhören konnten, wie ausgeprägt ihre Imagination war und wie gut sie in Rollen schlüpfen konnten. Von den 5 Mädchen, die dann das Casting letztlich für sich entschieden, hatte nur eins, nämlich Elid Ishan, bereits Schauspielerfahrung.
Sie wurde als erstes ausgewählt, als das Drehbuch noch gar nicht fertig war und Ergüven hoffte, sie würde nicht so sehr altern, bis es soweit war. Tugba Suguruglu wurde von Ergüven auf einem Flug von Istanbul nach Paris entdeckt. Sie lief am Flughafen an ihr vorbei und die Regisseurin sprach daraufhin sofort die Eltern an. Und als dann alle 5 Schauspielerinnen gecastet waren, dann erst verteilte Ergüven die Rollen.
Genau, vor Drehbeginn durchliefen die Laienschauspielerinnen dann so eine Art Bootcamp, in dem Ergüven viele Schauspielübungen und Spiele mit den Mädchen unternahm. So bauten sie Vertrauen auf und bereitete die 5 dann auf den Dreh vor. Das fand ich so ganz spannend, weil man es ja so oft hört und wie so ist mit Laienschauspielern, gedreht worden, der Film, und dann in meinem Kopf ist dann immer so, ja, jemand von der Straße geholt und der musste dann so das Skript vorlesen und das war dann sein Schauspiel, aber dass die halt dann quasi irgendwie tatsächlich sich Monate irgendwie in Vorbereitung begeben haben und dann quasi so ein Schauspieltraining durchlaufen haben, das sie ja dann zumindest semi-professionell gemacht hat, das ist so eine Information, die ich ganz spannend fand.
Die Regisseurin wollte in ihrem Film eine märchenhafte Atmosphäre schaffen und Naturalismus auf jeden Fall vermeiden. Dafür war ihr besonders wichtig, die richtigen Drehorte zu finden. Und zu diesem Zweck suchte das Team an der gesamten türkischen Schwarzmeerküste nach geeigneten Orten.
Ergün sagte im Interview, dass ihre Schwangerschaft sie sehr emotional gemacht hat, sodass sie während des Drehs nach eigenen Worten sehr leicht zum Lachen und zum Weinen gebracht werden konnte, was wiederum ansteckend auf die fünf Mädchen wirkte, so dass die zusammen da wohl eine sehr emotionale Zeit durchlebt haben. Obendrein, sagte sie, litt sie noch an einer starken Morgenübelkeit, was noch dadurch verstärkt wurde, dass sie jeden Morgen eine Stunde über die gewundenen Küstenstraßen zum Set fahren musste von ihrem Hotel aus. Ja, aber sie wollte den Dreh unbedingt fertig kriegen und deswegen kämpfte sie sich da durch.
Und der Dreh der Sexszene in dem Auto ähnelte sehr der Szene selbst. Das Team drehte nämlich am helllichten Tag in einem sehr konservativen Teil der Türkei. Die Anwohner schauten interessiert zu, was dort gemacht wurde. Als Elit Işkan dann ihr Top auszog, fiel der Location-Manager des Teams fast in Ohnmacht und stammelte die ganze Zeit nur noch, okay, we're going to get killed. They're going to come after us. Die Crew blieb aber unbehelligt. Was war der Set?
Location-Manager, das ist so einer, also quasi jemand, der sich vor Ort auskennt und dort alles vor Ort organisiert für das Team. Das ist, glaube ich, so die Rolle, die der innehat. Wegen des knappen Drehplans konnte der Film nicht wie geplant in chronologischer Reihenfolge gedreht werden. Das führte zu dem Problem, dass das Haus im Laufe des Films immer weiter zu einer Art Gefängnis ausgebaut wird. Und diese Umbauten mussten sich entsprechend flexibel anbringen und wieder entfernen lassen. So waren die Gitter vor den Fenstern abnehmbar und Teile der Mauer, die um das Haus gezogen wird, waren nur fake, so dass sie aufgesetzt und wieder abgenommen werden konnten, je nachdem, welche Szene gerade gedreht wurde.
Besonders schwer zu drehen war das Fußballspiel. Zu der Zeit fand jährlich ein solches Spiel nur für weibliches Publikum statt. Das Team bemühte sich um eine Drehgenehmigung, erhielt diese aber erst einen Tag vor Anpfiff, als ein Großteil des Teams bereits im Urlaub war. Doch im Stadion wiederum wurde ihnen dann verboten, ihre eigene Kamera zu verwenden, sodass sie letztlich das Filmmaterial nehmen mussten, das der Fernsehsender für die Live-Übertragung aufgenommen hatte. Ja, also quasi sind es Originalbilder, ja.
Genau, man hat ja die Unterschiede auch so ein bisschen gesehen, es gab so diese Bilder, die quasi ja dann die Verwandten im Fernsehen gesehen haben, wo sie da ausgiebig feierten. Das war dann quasi wirklich das Originalmaterial vom Fernsehsender. Aber da haben sie
Glück gehabt, dass der Fernsehsender das auch gefilmt hat.
Ja, okay, sie sagte halt, dass da das war halt schon okay, weil es waren irgendwie 18 Kameras von dem Sender im Stadion und einige davon waren halt die ganze Zeit aufs Publikum gerichtet. Also da gab es dann halt schon Material, was die ihr zur Verfügung stellen konnten, aber es war halt nicht genug für den Film. So, das hat man ja dann gesehen, dass sie ja dann nochmal Szenen nachgedreht haben in einem Block, das sah auch nicht so richtig gut aus, wo man immer sehr dicht die Kamera dran war und dann halt ja die Mädels hat feiern sehen. Und ich glaube, sie hatten sogar latent andere Klamotten an als in dem Stadion.
Also mir ist nichts aufgefallen.
Da ich es wusste, ist es mir halt aufgefallen. So. Ja, das war's zur Produktion. Dann kommen wir doch zum filmischen Erzählen, Paula. Meinst du, also Paula sitzt mir jetzt hier gegenüber mit einer Kapuze über ihrem Headset. Ich muss aber sagen, es sieht nicht aus wie eine Rapperin, es sieht aus wie ein Jedi.
Oh, ich wollte gerade fragen, ob es doof aussieht, aber.
Ja, es sieht auch aus wie ein Jedi mit einem sehr großen Kopf.
Bin halt extraterrestrisch.
Definitiv. Definitiv. Ich mag ja ganz gerne einzusteigen in die Filmbesprechung mit dem ersten Shot des Films, also der ersten Einstellung, die wir sehen. Und das finde ich hier ganz cool, weil sie, wenn du den Film siehst, so, dann ist sie erstmal irgendwie denkbar unspektakulär. Wir sehen ein Close-up von Lale, die sich mit ihrer Lehrerin unterhält, nachdem der Unterricht geendet hat. Wir sehen die Lehrerin aber nie. Wir sehen, dass Lale irgendwie die... oder sehen wir sie doch? Du runzelst die Stirn. Gut, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Jedenfalls sehen wir, wie Lale die Adresse, die neue von der Lehrerin, die offensichtlich wegzieht, aufschreibt und sie dann nochmal umarmt.
Also eigentlich sehen wir sogar zuerst die Lehrerin und dann... wie ein kleines Kind sich an sie drückt, dass sie dann so am Kopf streichelt.
Okay. Aber wir sehen auch, wie die Adresse aufgeschrieben wird.
Ja, das sehen wir, ja.
Ja. Jedenfalls, also Lale ist die kleinste der fünf Schwestern. Ja,
wie verteilt. Was für ein böser Blick.
Nein, ist ja gut. Ich reg mich ja mehr über mich auf, dass ich das nicht mehr richtig zusammenfasse. Das ist aber auch gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Der Punkt ist, dass, als ich das gesehen habe, dachte ich so, ja, irgendwie... ich würde ja in meinen Film beeindruckender einsteigen als mit so ein paar Close-ups, einer Dialogszene und es ist irgendwie so, ja okay, du kriegst halt schnell die Information, dass jetzt der Sommer anfängt, die Ferien anfangen und die Lehrerin weggehen und offensichtlich die Lale, die Jüngste, wie gesagt, die ist so unsere Protagonistin, die uns auch den Film im Voice-Over erzählt, da eine enge Bindung zu der hat, aber dann ist die weg so. Und dann kommen erst so ganz beeindruckende Bilder vom Meer und so weiter und so fort. Mhm. Aber der Witz ist halt, dass am Ende halt, dass die Pointe ist, so dass diese Frau, die man da in weniger als einer Minute abgehandelt bekommt, am Ende ist nämlich so, dass ja der Film sich so mehr und mehr zu so einem Prison Break Movie entwickelt, also dass es darum geht, wie die Mädchen aus dem ihnen auferlegten Gefängnis ausbrechen.
Mit schon wieder ein neues Genre.
Ja, stimmt, hätte auch oben aufgelistet werden sollen. Ein großer Kreisdrama mit einer Schnittmenge, auch einer großen Schnittmenge Coming of Age und ich glaube einer sehr kleinen Schnittmenge zwischen Coming of Age und Prison Break. und jedenfalls, also am Ende des Films ist dann tatsächlich Lale und welche Schwester ist es noch, die mit?
Das müsste dann Selma sein.
Ich glaube.
Oder? Ach nee, Selma ist die zweitälteste.
Warte mal, ich muss
dann
mal.
Ist es Nur.
Genau, Lale und Nur sind dann am Ende, gelingt dann tatsächlich die Flucht nach Istanbul und die Person, die sie dann dort treffen, die einzige, die sie in Istanbul kennen, ist dann wieder die Lehrerin. Und der Film endet dann wieder damit, dass Lale auf sie zustürmt und sie umarmt. Mhm. Und es dann offen bleibt, wie es von dort aus weitergeht. Aber zunächst mal wirkt es wie ein Happy End. Schon cool, oder?
Ja.
Schöne Klammer um den Film.
Das hatte ich ja auch festgestellt, dass die Lehrerin, also zuerst, ich dachte, es geht hier um eine Mutter, die ihre Kinder verlässt. Und dann wurde es so gedreht. Also du hast zuerst die Lehrerin, die Frau, die Kinder in den Arm nimmt und sich verabschiedet. Mhm. Und dann steigt sie in den Bus und ist weg. Und dann guckst du halt die Kinder an und schaust, was die so machen. Und zwischendurch hast du noch mitgekriegt, dass es nicht die Mutter ist, sondern die Lehrerin.
Warum heißt der Film denn eigentlich Mustang, Paula?
Das weiß ich gar nicht. Wegen des Autos? Ist da ein Auto?
Nee. Ich glaube, es geht tatsächlich um die Pferde. Wofür steht denn Mustang? Womit assoziierst du es denn?
Mit den Indianern.
Und was assoziiert man so mit den Indianern?
Naturvölker.
Ich würde ja vor allen Dingen Freiheit, die Prärie.
Ich dachte jetzt gerade Unterdrückung.
Aber nicht im Zusammenhang mit Mustangs halt. Also ich denke, also man muss halt
schöne Pferde.
Ja, mehr noch sogar. Also einmal, die fünf Mädels haben sehr beeindruckendes langes Haar, muss man mal sagen. Also die haben alle unglaublich lange Haare und unglaublich viele Haare. Und die sind auch die ganze Zeit da irgendwie wie wild am Rumwehen und durcheinander wehen. Und
wie gesagt, so ist bei jungen Mädchen.
Ja, ja, aber die tragen die halt auch alle offen und nicht irgendwie hochgesteckt oder was der Geier was, sondern das sieht halt schon aus wie Pferdemähnen. Ich meine, der Film heißt nicht umsonst so, sondern da hat sich was bei gedacht. Und der Witz ist ja, das wissen wir ja alle, es gab ja ursprünglich in Amerika keine Pferde, sondern die Mustangs, also die Pferderasse, die heute wild in den USA lebt, sind halt Pferde, die aus Gefangenschaft ausgebrochen sind und dann dort verwilderten. Und das ist eben das große Thema des Films, dass halt diese fünf Mädchen in Gefangenschaft gehalten werden und da ausbrechen wollen aus dieser Gefangenschaft. Was sind denn die, das haben wir jetzt irgendwie schon mehrfach angerissen, was sind denn die verschiedenen Strategien, wie sie da rauskommen?
Sind ja teilweise auch auferlegte Strategien.
Ja, aber ich meine, eigentlich ist es ja, also ich meine, die Drittschwester hat ein sehr tragisches Schicksal, aber sie wählt ihren Ende selbst so. Das heißt, nur eine Schwester lässt sich ja wirklich etwas auferlegen.
Naja, nicht ganz. Also es ist ja so, dass die Großmutter verantwortlich ist für die Erziehung der Kinder. Mhm. Und als dann eben es dazu kommt, dass die jungen Mädchen auf den Schultern von jungen Männern sitzen, meint der Onkel der Kinder und der Sohn dieser Großmutter, die Erziehung der Großmutter habe versagt. Ja, und die Großmutter ist auch überzeugt davon. Und da er halt der Mann im Haus ist, übernimmt er jetzt das Ruder und sperrt die Kinder ein und verbietet alles. Und die Rettung der Mädchen und auch der Großmutter besteht darin, dass die Kinder einfach verheiratet werden.
Hm.
Ja. Und bei der Ältesten, da ist es auch gar nicht mal, also ja, trotzdem natürlich nicht die optimale Lösung, aber sie kommen noch ganz gut damit zurecht, weil sie dann tatsächlich auch den Kerl heiraten darf, den sie sich selbst ausgesucht hat.
Ja, aber das macht sie, kämpft sie durch auch, nicht? Also naja, sie soll mit einem anderen verheiratet werden und sie sagt so, wenn du das machst, wenn du mich jetzt hier bei der Verlobungszeremonie dem versprichst, dann fange ich an zu schreien und höre nicht mehr auf. Und dann gibt die Oma noch wieder Worte und dann fängt sie halt an zu schreien. Und weil es halt die ganze Zeit ja darum geht, so die Facette aufrecht zu halten, immer das Gesicht zu wahren, ist halt ganz wichtig in dieser von Ehre geprägten Kultur. Deswegen muss die Oma da ganz schnell einwilligen, damit die andere Familie nicht mitkriegt.
Was ja, es funktioniert Dramen auch ganz toll. Und dann wird halt die zweitälteste Tochter präsentiert.
Und die muss dann in die Zwangsverlobung
reingehen. Die ist auch einzigartig.
Genau, das ist immer der Spruch von der Oma.
Ja.
Das ist
Selma.
Sie ist einzigartig. Dann kommt die nächste.
Achso, nee, es war Sunai und dann Selma.
Und sie ist auch einzigartig.
Ja, das merkt man daran, wie gut sie Tee servieren kann.
Genau, sie sind auch vorher Lale, sagt es im Voice-Over sehr schön, sie sind eine Hausfrauenfabrik.
Mhm.
Nämlich durchlaufen dann so richtig so ein Bootcamp, wo sie mit so lauten alten Frauen aus dem Dorf rumhängen müssen und lernen, wie man kocht und den Haushalt führt und so ein Zeug.
Ja, nähen lernen sie auch noch. Ja,
backen. Kaugummi herstellen.
Ja, das war ja so ein kleines Geschenk von der Oma noch.
Um der Lale mal was Gutes zu tun.
Ja, das ist aber auch, ist es nicht auch davor, dass sie zu dem Fußballspiel gehen? Das Fußballspiel hat doch dann nämlich noch weitere Restriktionen und nämlich zur Folge, nämlich diese Hausfrauengeschichte, oder? Ach, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr.
Nee, das ist während sie diese Bootcamp-Geschichten machen, gehen sie dann auch zum Fußballspiel. Das Fußballspiel sorgt nur dafür, dass sie noch mehr von ihren, also sie kriegen ja am Anfang schon des Films Sachen weggenommen, von der die Oma meint, die würden ihren Charakter verderben.
Mhm.
Und nach dem Fußballspiel passiert das halt noch strenger, dass sie halt Sachen weggenommen kriegen. Und ich weiß nicht, ob sie dann
auch die Gitter wahrscheinlich.
Und genau, die braunen Kleider, dass sie halt nur noch so sehr biedere Kleidung tragen dürfen und so Sachen. Aber wie gesagt, würde gerne nochmal diese, was den fünf Mädchen widerfährt, so, weil dann
kommt sie. Ja, gut, also die erste heiratet halt. Also,
aus Liebe?
Ja, ne, ist halt immer noch fragwürdig, weil sie ja wie 15 oder 16 Jahre alt ist erst. Natürlich. Ne? Aber immerhin heiratet sie so einen Kerl, mit dem sie sowieso schon was am Laufen hat. Ne? Dann wird.
Analsex, um es mal auszusprechen.
Ja, was? Ja.
Nein, also
sie haben halt schon eine Beziehung.
Ja.
So, ja, hat sich also schon heimlich mit dem getroffen.
Immer. Schreibt das nur an einer Stelle sehr explizit, dass sie nur Analsex haben, damit sie ihre Jungfernheit nicht verliert.
Jungfräulichkeit.
Jungfräulichkeit, genau. Und das ist halt so ein, wir springen jetzt zu sehr, aber das ist halt so ein, einfach halt das krasse Thema, was halt auch, wo Ergüven wirklich für brennt, wo sie halt immer sagt, das ist so, dass sie halt einfach ankotzt, wie stark. Unter was für einem stark sexuellen Aspekt Mädchen in der Türkei betrachtet werden, schon als junges Kind. So, dass halt sie irgendwie wirklich nur als Sexware betrachtet werden und alles, was sie machen, immer aufgrund dieser, ja, unter diesem Vorzeichen abgeurteilt wird. So, das lässt sie ja dann Lale ganz am Anfang des Films auch sehr schön plakativ den Stuhl zertrümmern, weil die Oma sich aufregt, dass ihre Hintern die Schultern der Jungs berührt haben, und Lale zertrümmert dann so einen Esstischstuhl, sagt so, ja, der Stuhl ist auch unanständig, hat auch unsere Hintern berührt. So, ja. Aber genau, die dritte Schwester.
Genau, die zweite Selma, die wird dann also zwangsverheiratet. Und ist, glaube ich, auch nicht so cool für sie.
Die hat, das, also das, was wir von ihr mitkriegen, das sieht in einem richtig scheiß Schicksal aus. So, ihr Typ scheint nicht so geil zu sein. Und seine Familie fährt erstmal mit ihr ins Krankenhaus, weil sie bei der Hochzeitsnacht nicht blutet. Aber der Arzt dann halt offensichtlich die Familie beruhigen kann, dass das auch mal vorkommt.
Ja. Dann Nummer 3 soll auch zwangsverheiratet werden, und ab dem Tag, an dem sie das erfährt, verfällt sie irgendwie in depressive Stimmung und nimmt sich dann das Leben.
Ja, da gibt es dezent angedeutet eben die Geschichte, dass sie wahrscheinlich von ihrem Onkel missbraucht wird. Oder nein, dass sie von ihrem Onkel missbraucht.
Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt. Aber irgendwie bin ich davon, von dieser Idee wieder abgekommen.
Nee, es ist, ich glaube es schon, dass es so ist. Also es ist, wird halt sehr dezent und sehr fragmentarisch erzählt. Es gibt immer so, dass halt nachts der Onkel durchs Haus schleicht und dann seinen Autoschlüssel in so eine Schüssel legt. Also er kommt nachts in das Haus, legt seinen Autoschlüssel in so eine Schüssel
am Eingang. Ich dachte, der wohnt da.
Nee, der kommt dann
mal hin. Der kommt zu Besuch.
Und dann sich in ein Zimmer der Mädchen schleicht und wieder, ja, und dann irgendwann wieder weggeht und die Lale halt immer die Gelegenheit nutzt, um an den Autoschlüssel heranzukommen, weil sie halt versuchen will, mit diesem Auto abzuhauen.
Das habe ich gar nicht verstanden.
Und vor allem, also bis dahin hat man es auch noch nicht eindeutig verstanden, aber was halt dann so der entscheidende Hinweis ist, ist dann halt, nachdem die Schwester, ich habe den Namen schon wieder verpeilt, welche es ist,
Etche
sich dessen Leben genommen hat, er halt mit der nächsten, mit Nure weitermacht und es dann halt die Szene gibt, wie er, also wie er zu Nure ins Zimmer geht und als er wieder rauskommt, dann Nure da sitzt und versucht, ihr Laken zu reinigen, wo halt offensichtlich das Blut von der Vergewaltigung auf dem Laken ist und
dachte,
sie das versucht, vor Lale zu verstecken.
Ich habe gedacht, sie hätte ihre Periode bekommen und das zeigt uns, wie jung die schon ist und schon verheiratet werden soll. Jung die schon verheiratet werden soll.
Nee, ich habe das schon sehr so interpretiert, dass halt der Onkel sie halt da zum ersten Mal vergewaltigt hat, weil jetzt Herr Etche tot ist quasi und er es mit ihr nicht mehr machen kann.
Das macht ja nochmal so einen ganz anderen Aspekt des Films auf.
Ja, das ist halt ja auch so der Grund, warum halt, weil halt ja dann auch Etche genau weiß, dass sie deswegen ist sie ja in so diesen Depressionen verfallen, weil sie halt genau weiß, dass sobald sie halt da ihre Hochzeitnacht hat, wird es halt den Skandal geben, dass sie nicht mehr Jungfrau ist. Und dann muss sie sich halt irgendwie erklären. Und das hat sie halt so sehr in ihre Verzweiflung reingetrieben, dass sie sich dann das Leben nimmt.
Aber das verstehe ich jetzt alles gar nicht mehr, weil wenn es doch so wichtig ist, die Mädchen so als gute Ware weiterzuverkaufen. Also abgesehen davon, dass es das widerlichste und verabscheuungswürdigste überhaupt ist, was man machen kann. Wieso macht dann dieser Onkel seine Ware kaputt?
Ja, also da kann man einerseits natürlich wieder so dieses es ist ja ein beliebtes Thema, eben Doppelmoral, so dass Leute, die sich besonders als moralisch darstellen, hinterrücks Doppelmoral ist. Ich meine, sie legt auch nicht besonders, nicht ohne Grund besonders viel Wert darauf, immer wieder zu zeigen, wie der Onkel Alkohol trinkt und anderen Menschen Alkohol anbietet. Und als guter Muslim dürfte er das ja eigentlich auch nicht. Ne? Also das heißt, dass er da auch offensichtlich nur die Gesetzmäßigkeiten seiner konservativen Weltvorstellung betont.
Aber dass die da große Muslime sind, davon habe ich jetzt nichts mitgekriegt.
Nee, aber wird schon immer wieder so thematisiert, so auch, dass die Oma ja anfangs ohne Kopftuch rumläuft und dann erst hat sie davon genauso diese Szene, wo sie dann eben dieser konservativen Frau gegenüberträgt, wo sie dann sich erst das Kopftuch umbindet und dann später immer mit Kopftuch rumläuft. Also sie ist sehr dezent, sie macht da keine Verurteilung dem Islam gegenüber
draus,
sie kritisiert definitiv so das konservative türkische Landleben.
Das muss man halt trennen vom Islam.
Die
Mädchen tragen ja auch keine Kopftücher, auch nicht in der Schule oder so.
Jein. Du kannst es halt nicht hundertprozentig trennen. So, du kannst nicht sagen, der Islam ist schuld daran, aber es ist schon ein Aspekt der Kultur, der damit einfließt. Und ich finde, das komplett zu verleugnen, wird diesem komplexen und schwierigen Thema auch nicht gerecht. Lass uns später da auch nochmal in der Rezeption, können wir nochmal ein bisschen drüber sprechen, da kriegen wir uns ein paar Fakten dazu. Es ist schon so, dass sie macht da keine Anklage der Religion draus. Religion spielt kaum eine Rolle in dem Film oder keine Rolle eigentlich so gut wie. Es geht mehr darum, glaube ich, so diese Doppelmoral des Onkels darzustellen, dass das eine und dass sie halt eben diesen, was ich eben schon sagte, dass Frauen nur als Sexobjekte betrachtet werden, was so ihr großer Vorwurf ist an die türkische Gesellschaft, den sie da ausspricht. Und man kann natürlich auch, da gibt es doch schon auch so ein paar Schwachpunkte an dem Film in der Inszenierung. Und das könnte man halt auch dem Film so vorwerfen, dass er sehr plakativ manchmal ist und dass das halt auch so ein bisschen zu dick aufgetragen ist. Und dass man vielleicht, das zeigt auch sehr, wie sie diesen Missbrauch inszeniert. Der ist sehr dezent und sehr zurückhaltend. Da sieht man auch wieder sehr stark halt die Regisseurin am Werk, dass halt eben diese ganzen Probleme mit Vergewaltigung im Film, die wir auch schon oft besprochen haben, dass die halt da gar nicht auftreten, indem halt einfach die Vergewaltigung selbst überhaupt nicht filmisch zu sehen ist, sondern eben nur dieses, wie die Mädchen damit umgehen. Aber das halt zu den, ich meine, was du eben schon sagtest, der ganze Film ist eigentlich schon an sich stark genug. Dieser Aspekt müsste gar nicht noch mit drinne sein. Und es gibt noch so ein paar Sachen in der Inszenierung, die so ein bisschen schwach sind. Also man könnte sich fragen, warum brauchen wir den Voice-Over? Der ist auch so eher so ein Zeichen von, dass sie sich noch nicht ganz sicher ist in ihrer Inszenierung, dass sie sich nicht auf ihre Bilder verlassen will, weil wir nicht so wirklich er trägt wenig zusätzlich zum Film bei.
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
Ja, es ist auch sehr spartanisch. Hin und wieder kommt mal so das von Lale, also besonders am Anfang so. Von einem Tag auf dem anderen veränderte sich alles. Erst war alles okay und dann wurde alles zu scheiße und so Sachen. Und dann das mit der Hausfrauenfabrik, was ich schon sagte und so kommen immer mal wieder kurze Einschübe, wo Lale uns den Film erklärt quasi. Und das kann man auch so, also insgesamt, das ist auch so meine persönliche Präferenz, dass ich so nicht so der größte Fan von Voice-Over bin. Er kann gut sein, so. Klassisches Beispiel wäre halt zum Beispiel Fight Club, wo der Voice-Over einfach gut eingesetzt ist, auch um dich auf die falsche Fährte zu lenken. Und aber hier trägt er halt nicht wirklich was zu einer Geschichte bei, sondern ist mehr so, ja, da hätte sie sich schon mehr auf ihre Bilder verlassen können. Genau, und dann noch so ein Punkt, der auch irgendwie oft kritisiert wurde, ist, dass die Bildsprache manchmal zu sehr, wie an einer Stelle las ich es, aussieht wie aus einer Shampoo-Werbung. Wahrscheinlich auch wieder auf die langen Haare anspielend, aber darum, worauf diese Kritik hinaus will, ist, dass der Film so wieder so in einer Ästhetik ist, die halt gerade im zeitgenössischen Indie-Kino total in Mode ist, und das heißt einfach, alles ist total sonnendurchflutet, wir haben sehr viel Gegenlichtaufnahmen, sind alles sehr, sehr warme Farben und alles halt total schön und so. Wir haben zum Beispiel ja vor kurzem irgendwie Captain Fantastic gesehen, erinnerst du dich? Der, so von der Optik her, war der sich total ähnlich mit dem. Das ist halt einfach gerade so eine Mode, die mir so latent auf die Nerven geht, weil halt tatsächlich jeder zweite Indie-Film so aussieht. Ich finde andererseits halt immer Filme, die eine eigene Bildsprache haben, wesentlich attraktiver als jetzt zum Beispiel wie ist ja dieser deutsche Hit, den wir auch geguckt haben, der so abgefeiert wurde.
Ach, Toni Erdmann.
Genau, Toni Erdmann. Der halt ja einfach so super deutsch, total spröde, ohne irgendwelche Ambitionen gedreht wurde. Einfach nur Kamera draufhalten, Shot, Reaction, Shot, alles Handkamera, alles nicht in irgendeiner Form beeindruckend. Und da ist natürlich ein Film, der eine Bildsprache, eine eigene hat, wesentlich lieber, auch wenn sie halt schon relativ abgegriffen ist. Plus, bei dem Film kommt halt noch dazu, dass es halt so ein eigentlich ein ganz schöner Kontrast ist, dass die Bilder alle sehr, sehr warm und froh und hoffnungsvoll sind und darunter halt ja ein ganz großes, tiefes Drama liegt, was halt einfach viel Abgründe aufweist. Was hast du denn über Lale zu sagen, Paula?
Über Lale habe ich zu sagen, dass sie eindeutig die aktivste unter den Geschwistern ist.
Inwiefern?
Also die emanzipierteste auch, ja. Ja, sie ist diejenige, die den Ausbruch plant. Die anderen sind noch irgendwie zu sehr mit ihrer zukünftigen Rolle beschäftigt, die sie eigentlich gar nicht einnehmen möchten, aber irgendwie bereiten sie sich doch drauf vor. Mhm. Und Lale ist die einzige, die ausbricht und auszubrechen versucht, ja, also
okay, also
sie ist diejenige, die auch diesen Ausflug zum Fußballspiel organisiert,
ja.
Also die erstmal dahin möchte, die anderen interessieren sich ja auch gar nicht für Fußball, sie aber schon, sie fragt den Onkel, ob sie mitfahren darf, der sagt nein und weiß gar nicht mehr, wie es dann dazu kommt, ich glaube, irgendwie eine Schulfreundin, die ab und zu mal da unterm Fenster erscheint, die steckt denen, dass halt ein Bus nur mit Frauen zu diesem Endspiel oder was fährt. Und dann durch geheime Gänge schleichen sich dann halt alle fünf raus, obwohl einzig Lale sich für Fußball interessiert, möchten die anderen halt gerne auch mal was erleben oder was anderes sehen. Und sie schleichen sich also raus und verpassen den Bus. Ja. Aber gleichzeitig lernen sie dadurch Yassin kennen.
Ja.
Ein Mann in diesem Film, der eine gute Rolle spielt. Also ne, die anderen Männer, die kommen doch alle sehr schlecht weg, er nicht. Der hilft halt denen.
Er fährt so einen Lieferwagen von der Bäckerei.
Genau, und der hilft halt denen und bringt die Mädchen zum Bus. Und der wird halt dann dadurch auch, er wird so ein Gefährte von Lale. Mhm. Er bringt ja auch das Autofahren dann bei,
Genau, so was ich schon sagte, dass sie immer, wenn der Onkel da sich reinschleicht, sie sich den Autoschlüssel klaut und dann raus zu seinem Auto geht und wegfahren will, aber halt nicht Auto fahren kann und über Schlüssel umdrehen und Gas geben, kommt sie halt nicht hinaus, weil sie nicht weiß, was eine Kupplung und eine Handbremse ist, kommt sie halt nicht vom Fleck und dann bittet sie ihn.
Ja, das beizubringen. Ne? Und die ist irgendwie so 10 Jahre oder 11 Jahre alt, die Kleine. Ne? Und er ist halt irgendwie so ein junger Mann. Das ist halt irgendwie total niedlich, weil er weiß halt, dass es sich überhaupt nicht schickt für ihn als Mann, diese Mädchen da irgendwie mitzunehmen oder auch mit Lale im Auto zu fahren. Aber der ist halt einfach zu nett.
Er regt es halt immer toll auf.
Nein, das kann ich nicht machen.
Genau, und dann schimpft immer ganz wild und dann kommt nochmal der Schnitt und dann sieht man, wie er es doch alles macht, was Lale von ihm will.
Genau.
Das ist ein sehr schöner Witz. Also genau, wir haben jetzt so viel dramatisch gesagt, der Film ist halt auch total herzlich und hat total viele Stellen, wo man echt lacht. Und
gerade bei dem Fußballspiel.
Genau, erzähl das auch immer.
Genau. Die schleichen sich also raus und schaffen es dann also über verschiedene Umwege doch noch ins Stadion rein, wo sie dann ordentlich feiern. Und natürlich werden sie dann halt auch von der Stadionkamera gefilmt beim exzessiven Feiern. Und wie zu Hause bei der Familie wird halt in 2 getrennten Räumen das Spiel angeschaut. Die Frauen schauen es im Wohnzimmer an und die Männer auf der Terrasse. Und das Spiel läuft irgendwie schon, als die eine Frau den Tisch deckt und die sieht dann halt gerade, wie die Kamera ins Publikum schwenkt und halt ihre 5 Mädels gezeigt werden, wie sie da halt feiern. Und dann kriegt die so einen Schreck. Und erzählt es den anderen Frauen. Und die kappen dann die Fernsehleitung erstmal im Haus. Also so eine beherzte Tante Emine, nimmt den Hammer und haut erstmal die Sicherung im Haus kaputt. Ja. Und weil dann die Männer auf der Terrasse, die gerade sich da einrichten, irgendwie andere Wege suchen, wie sie den Empfang wiederherstellen können, rennt die Tante Emine wie zu den Überlandleitungen und zerstört halt die komplette Stromzufuhr zum Dorf.
Das ist einfach schön Blackout fürs ganze Dorf gibt.
Also es war wirklich beeindruckend, wie diese Frau checkt, welchen Kasten sie eigentlich mit ihren Kieselsteinen bewerfen muss, bis der dann halt runterfällt und alles aus ist. Ja, es war ganz niedlich. Ne? Ja, genau. Also Lale lernt schon mal heimlich Auto fahren. Und als dann die vorletzte Schwester, die nur verheiratet werden soll, verbarrikadieren sich die 2 Mädchen in diese Hochzeitsnacht. Also gerade kommt irgendwie der Brautstaat, um sie abzuholen. Und alle sind draußen, bis auf Lale und Nur. Die machen die Tür zu und schließen alles ab. Und nehmen dann tatsächlich auch irgendwie das Auto des Onkels, glaube ich, ne? Und fahren damit los. So in die Nacht hinein. Und leider baut Lale halt einen Unfall und sie sitzen im Wald und gerettet werden sie dann von dem vorbeifahrenden Yassin, der sie dann in die nächstgrößere Stadt bringt, wo sie dann einen Bus nach Istanbul nehmen. Aber also die Lale ist halt so die treibende Kraft, die halt die Sachen in die Hand nimmt und dann auch ihre große Schwester halt dann lenkt, ja, weil die hätte sich ja ihrem Schicksal wieder ergeben und Lale rettet sie dann beide. Also Lale ist schon cool, ne? Die anderen sind natürlich auch irgendwie stark, aber
Lale ist total geil.
Sie ist halt, sie ist so
super energiegeladen, genau. Und also die ist schon auf jeden Fall die coolste, die da rumrennt.
Ja.
Ich würde gerne mal auf den Punkt mit dem, was wir eben in der Produktion vorgetragen haben, dass eben Ergüven gerne einen naturalistischen Stil vermeiden wollte und dem Ganzen so etwas Märchenhaftes ergeben wollte. Das hat sie nämlich echt schön geschafft, indem sie da immer wieder so märchenhafte Themen, also Märchen- und Mythenthemen eingewoben hat. Ich meine, es fängt halt gleich an nachdem die Mädchen da mit den Jungs im Meer rumgeplanscht haben, das nächste, was passiert, ist halt, dass sie so durch die Felder nach Hause gehen und die dann auf einen Apfelbaum treffen und da dann die Mädchen Äpfel pflücken und mit den Jungs Äpfel essen, bis dann der Bauer mit seinem Gewehr kommt und sie vertreibt.
Und gar nicht, sind die Jungs dabei?
Die Jungs sind noch dabei, okay. Ja. Die sind nur dann, als der Typ mit der Knarre kommt, sehr schnell weg und die Mädchen sind die mit der großen Klappe, die dem Bauern sagen, er soll sich mal nicht so aufregen, sie hätten noch ein paar Äpfel gegessen. Aber das ist natürlich ganz eindeutig ein biblisches Bild, nicht Vertreibung aus dem Paradies. Der Apfel der Erkenntnis oder was auch immer.
Der Baum.
Der Baum, Erkenntnis. Genau, die Frucht vom Baum der Erkenntnis, die da gegessen wird. Den Onkel, sagte sie, wollte sie als Minotaurus in seinem Labyrinth darstellen. Also das Haus, was immer mehr verbarrikadiert wird, ist halt das Labyrinth. Und es ist auch so, dass man halt in dem Film ganz, ganz viele verschiedene Ecken von diesem Haus kennenlernt und nie so einen richtigen Überblick bekommt, was da wie zusammenhängt.
Ja, das stimmt.
Dass alles immer sehr verwirrend ist. Und also die Geschichte von dem Minotaurus, das war ja irgendwie ein Stiermonster auf Kreta und durch komplizierte Umstände wurden dem halt immer Jünglinge und Jungfrauen geopfert.
Mhm.
Und das ist halt dann eben dieses Thema, was dann auch nochmal diese Missbrauchsthese unterstützt, dass halt da die fünf Mädchen quasi wie die Opfer, die dem Minotaurus in sein Labyrinth geworfen werden. Was sie noch auch noch sagte, was ich nicht so stark finde, ist, dass sie die Mädchen wie eine Hydra inszenieren wollte. Also die Hydra ist ja ein mehrköpfiges Drachenwesen, was allerdings den Punkt hat, so wenn du einen Kopf abschlägst, wachsen ihm zwei neue Köpfe nach. Mhm. Und das Thema finde ich nicht so gut, weil sie es werden ja einfach immer weniger Mädchen, da wächst ja nichts nach. So. Das Symbol der Hydra ist halt irgendwie, dass man sie nur klein halten kann, indem man sie unberührt lässt. Das könnte man da halt schon irgendwie wieder rauslesen, so dass dadurch, dass sie halt versucht haben, den Mädchen da irgendwie die gesellschaftlichen Umstände zu obstruieren, dass sie dadurch halt nur alles schlimmer gemacht haben, als wenn sie sie halt einfach frei hätten aufwachsen lassen, dann wären die da in dem Dorf wahrscheinlich glücklich geworden und es wäre alles nicht so dramatisch gewesen.
Ich würde nochmal zurückkommen gerne zu dem
mach das.
Antinaturalismus.
Ja.
Und dem Märchenhaften. Das war mir halt aufgefallen, dass die Mädchen ja auch unter sich gar nicht so viel sprechen.
Mhm.
Also wir erfahren nicht durch Dialoge oder Monologe, wie es den Mädchen tatsächlich geht und was die so für Beweggründe für ihr Handeln oder ihr Ergeben ins Schicksal oder so haben. Mhm. Sondern das wird halt alles nur erzählt. In Bildern erzählt, meine ich. Entschuldigung.
Nee, gut.
Habe ich mir die Pointe genommen. Und durch die Bilder werden auch so diese Gefühle erweckt. Und das finde ich halt so stark an dem Film, weil, wie du ja auch oft betonst, ist das ja auch, das macht ja einen guten Film halt auch aus. Ja.
Ja.
So, mir sind gute Dialoge immer wichtig.
Ja.
Aber in dem Fall braucht es die halt nicht. Also zum Glück gibt es auch keine schlechten, aber dass sie halt mehr oder weniger fehlen, die Dialoge, macht halt nichts aus. Weil durch die Bilder eben schon alles gesagt wird.
Kannst du das mit einem Beispiel unterstreichen?
Man sieht halt ganz arg die ältere Tochter, ja, die ist halt total auf diesem, ich bin jetzt eine Frau und entdecke meine Sexualität-Trip.
Mhm.
Ja, also die hat halt irgendwie auch keine Angst, weil die hat halt schon den Kerl und die nimmt den dann halt und für die ist das alles gut. Und die sagt es halt nicht, sondern sie posiert halt entsprechend.
Mhm.
Ja, und die Zweitälteste, die da so quasi in ihre Rolle reingeworfen wird, die hat einfach nur Angst.
Mhm.
Und das spürt man halt auch einfach alles nur mit. Ja.
Ja.
So die Einzige, die was von sich erzählt, ist halt die Lale. So da weiß man schon eher, was in ihr vorgeht. Aber bei den anderen dann sieht
und. Aber da gibt es auch immer so Momente. Also den Kaugummi, den wir schon angesprochen haben, das ist so ein ganz starker filmischer Moment, wo einfach sie da halt wieder irgendeine sinnlose Haushaltsübung machen muss. Und dann am Ende dieser Haushaltsübung dann eben die Tante sagt, die Oma sagt, so, und jetzt füllen wir das in diese Form und dann stellen wir es in den Kühlschrank und dann wird Kaugummi raus. Und dann wie aus halt diesem gleichgültigen Gesicht von Lala aus einmal so ein Strahlen wird, wo sie halt merkt, so hey, aus diesem tristen Alltag ist sowas Simples wie Kaugummi plötzlich mal ein kleiner Ausbruch.
Mhm.
Ja.
Was ist denn da eigentlich in der einen Szene, in der sie so aus dem Bett fällt? Die guckt noch irgendwie einmal so unter das Bett und sie fällt so voll doof auf den Kopf, aber es macht ihr gar nichts aus.
Weiß ich gerade nicht, wo sie da Schwimmen spielen oder was? Nee, weiß ich jetzt nicht.
Komisch. Naja. Und das, beim Naturalismus übrigens hast du das nicht. Ja, beim Naturalismus, da ist die ganze Umgebung. Die Natur um den Menschen herum sieht schon so aus wie sein Innenleben. Ja, und da hast du es halt gar nicht, sondern da hast du halt eben den eitel Sonnenschein und die schöne Landschaft.
Ja.
Während es in den Mädchen ganz anders und vollkommen unterschiedlich aussieht.
Ja. Es gibt dann noch so mehr so Märchenmotive, also das Haus, was auf so einem Hügel steht, ist halt ganz stark wie so ein Schloss, also wenn man jetzt abgesehen von diesem Labyrinth-Motiv steckt halt auch so dieses Märchenschloss, in dem die Prinzessin sitzt drinne. Und da ist halt dann auch wieder die schon von mir mehrfach erwähnten langen Haare. Das sind halt dann eine eindeutige Anspielung auf Rapunzel, so, nicht? Die in ihrem Turm sitzt und ihr Haar herunterlässt. In dem Fall nicht buchstäblich, sondern die Metapher ist dann immer so eine Regenrinne, die Mädchen runterklettern, um dann zu den Jungs oder einfach nur raus aus dem Haus zu kommen.
Ist aber auch so lustig, wie wenn die verheiratet werden, wie immer die gleiche Autokarawane daherfährt. Ja. Ja. Wir haben das dreimal, beim dritten Mal machen sie denen die Tür vor der Nase zu.
Na, das stimmt. Und also das dritte Mal ist dann, wo nur verheiratet werden soll, und dann Lale da quasi einschreitet und nur befreit, um mit nur abzuhauen.
Das ist auch wie im Märchen, diese Dreierformel.
Auf jeden Fall.
Im Märchen passieren immer Sachen dreimal.
Aber im dritten Mal geht es dann anders. Ja. Da kommt auch noch dann das Fußballspiel nochmal mit rein, was sagt auch Ergüven, das sollte quasi für sie als Metapher für den Märchenball sein, auf den die Mädchen gehen, für den sie sich herausputzen und für den sie fertig machen und dann alle Hindernisse überwinden und dann am Ende auf ihren Märchenball zu kommen. Das war dann für sie eben in dieser Form das Fußballspiel. Ist schon schön, oder?
Am Ende, dann haben wir den Film ja auch komplett erzählt einfach, flüchten Lale und nur nach Istanbul. Istanbul ist schon durch den ganzen Film hindurch irgendwie Symbol für die Freiheit. Ja. Also es ist vielleicht tatsächlich halt auch so, dass Istanbul ist halt die Großstadt, in der man so leben kann, wie man es selbst gerne möchte, also in der man sich selbst verwirklichen kann und so dann halt irgendwie frei ist.
Ich meine, das kennen wir schon aus Deutschland, wo wir beide kleinen Städten kamen und unter den kleinstädtischen Verhältnissen gelitten haben und es als Befreiung empfanden, dann in größere Städte zu kommen.
Das ist ja wahrscheinlich noch nicht mal ein Vergleich. Ja,
genau, weil da es nochmal um einiges konservativer ist.
Genau, also dass diese Repression, die gerade junge Mädchen erfahren, halt irgendwie auf dem Land in der Türkei, wie in jedem anderen Land ja auch, dass sie ja wesentlich stärker sind als in der Großstadt, ist ja irgendwie klar, ja. So, also sie retten sich also in die Großstadt und haben da eben auch eine Anlaufstelle, diese sehr, wahrscheinlich sehr einfühlsame Lehrerin, sie wird ja nicht von ungefähr so beliebt sein bei der Lale, sondern sie ist wahrscheinlich auch so ein Mutterersatz. Das wird auch nicht von ungefähr kommen, dass ich am Anfang dachte, dass es eben die Mutter ist. Und dann sind die beiden halt wahrscheinlich gerettet. Also man weiß es nicht, ne? Weil erstmal, als sie flüchten, denkt man ja, oh mein Gott, was passiert dann mit denen? Wie wollen die sich da durchschlagen?
Ich finde es sehr schön. Ich mag das tatsächlich, solche Enden. Das erinnert mich jetzt auch stark an den Film Born to Feel, den wir auch besprochen haben, erinnert, wo ja der Film einfach damit endet, dass unsere Protagonistin aus dem Frame rausläuft und da die ganze Zeit ja auch dieses Eingeengtsein. Das Thema bei Born to Feel war das halt auch einfach nur so eine Metapher. So. Sie geht jetzt aus dem Viereck des Bildes raus, um quasi ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und sie halt auch so, dass eben diese Klammer gebogen wird, dass sie halt zu dieser liebenswerten, warmen Frau kommen und natürlich überhaupt nichts erstmal gelöst ist, sondern so, wenn man jetzt wieder irgendeinen Realismus daran anlegen würde, die Frau sie wahrscheinlich sofort zurückschicken würde, weil die wohnt da in Istanbul mit ihrem Mann und die kann jetzt nicht einfach zwei fremde Mädchen aufnehmen.
Die ausgebüxt sind, damit sie sich auch strafbar machen.
Kommt ja ins Teufels Küche, so, aber der Film halt einfach nicht den Anspruch hat, die Geschichte ab da weiter zu erzählen, sondern uns damit eine sehr befriedigende Konklusion für diese Geschichte liefert, die uns zugleich die Möglichkeit eröffnet, weiter darüber nachzudenken. Und auch so zu durch dieses weiter darüber nachzudenken klarzumachen, dass die Probleme, die in dem Film verhandelt werden, nicht gelöst sind, dadurch, dass da zwei Mädchen ausgebüxt sind. Das finde ich sehr, sehr stark.
Wahrscheinlich ist aber halt gerade diese Lehrerin auch ein Beispiel dafür, dass man sich da retten kann aus diesem Dorf. Weil sie ja immer in den Ferien zurückkehrt nach Istanbul.
Ist sie nur in den Ferien? Ich glaube, sie ist wirklich weggezogen, weil die Schule hat ja wieder angefangen. Es gab ja diese eine Szene, wo ja irgendwie offensichtlich die Schule vorbei ist, weil unter dem Fenster eine Freundin auftaucht und fragt, kommt ihr wieder zur Schule? Und dann Lale nur den Kopf schüttelt. So.
Ja, aber das sind immer gerade die Szenen oder diese Stellen bei anderen Filmen, bei denen diese jungen Mädchen dann sich selbst verkaufen, um sich über Wasser halten zu können. Das ist bei Born to Defy auch, wo die wie von zu Hause ausbricht und dann erstmal als Drogenkurierin arbeitet und immer so knapp an der Prostitution vorbeigeht. Und das ist halt bei den beiden halt jetzt auch so. Die sind halt, die müssen in der Anonymität leben, damit sie nicht zurückgebracht werden, nicht gefunden werden. Und sie haben keinen Schulabschluss und sind ja auch noch furchtbar jung. Also was sollen die machen? So.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Das finde ich gut, dass man dann halt so gezwungen wird, darüber nachzudenken. Das ist eine schöne Art, so einen Film zu beenden.
Ich finde es traurig.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt besser als so ein klassischer Hollywood-Film, also auch wenn ich diesen Ausdruck nicht mag, weil den Hollywood-Film gibt es nicht, aber ich sag mal, eine Rom-Com mit Jennifer Aniston würde halt enden, dass sie ihren Traummann findet und den heiratet, so, weißt du? Und
aber es könnte ja genauso sein wie bei Jennifer Aniston, sie könnten ja anfangen, in einem Café als Kellnerin zu arbeiten und dann in eine WG mit netten Leuten ziehen.
Das ist komplex, aber das hat ja auch immerhin 10 Staffeln Serie geschafft, so, also das, die hatten einfach viel mehr Zeit.
War auch nicht so einfach.
Nein, aber nimm die Schöne und das Biest, so. Du hast im Grunde das Gleiche, du hast dann ein Mädchen, was in dem engen Dorf, in dem es aufwächst, nicht glücklich ist und unter den ganzen Spießern leidet. Und was ist die Konklusion? Sie kommt in ein Schloss, wo sie erstmal gefangen gehalten wird und dann ihren Kidnapper am Ende heiratet. So. Damit ist angeblich ihr Leben gut. Das ist halt so die klassische Art und Weise, einen Film zu erzählen und ein Happy End herbeizuführen. Und hier haben wir halt ein Happy End. Sie kommen da raus, aber es ist halt nicht alles. Es ist halt dieses genau dieser bittersweet Moment, das mag ich sehr gerne, wenn Filme darauf enden. Wir hatten das auch bei Monster AG, wo ich damals ausgeflippt bin, wo es halt diesen bittersweet Moment gibt, wo das kleine Mädchen zurück ist, aber die Tür zu ihrem Zimmer ist kaputt und alles gut wäre und sich dann Pixar nicht getraut hat und dann noch so eine Szene dran gehängt hat, wo sie die Tür dann wieder herstellen, um dann doch wieder die Monster und das Mädchen zusammenzuführen. So. Und das macht der Film hier halt cleverer. So. Sondern es sind halt so, es ist ein Happy End, sie sind da rausgekommen, aber dadurch, dass du halt weißt, dass einfach ganz viele Probleme damit verbunden sind, ist das eine schöne Sache. Ich habe noch einen Aspekt, und zwar zur Kamera. Und zwar ist das, wir hatten das auch schon ein paar Mal hier so, diese Theorie von The Male Gaze, dem männlichen Blick, besonders im Zusammenhang mit Das Fenster zum Hof. Das ist halt so ein, einfach so ein feministischer Kritikpunkt, dass halt viele Filme werden halt von Männern gemacht und entsprechend werden auch Frauen dann entsprechend von der Kamera wie durch Männeraugen betrachtet. Mhm. Und das ist halt ja schon sehr eindrücklich in dem Film, dass du halt hier sehr, dass du halt fünf junge Mädchen hast, von denen auch zumindest drei eben schon sexuelle Reife haben und auch bildschön sind. Und die Kamera es aber schafft, die ganze Zeit, obwohl sie sehr viel von den Mädchen zeigt und die da auch irgendwie rumtollen und man mal eine Unterhose sieht oder die eine auch schon mal irgendwie ihr Top auszieht, aber man sie dann halt nur von hinten sieht und so. Also, dass die Kamera sie eben nicht begafft und nicht sexualisiert, sondern sie, man sieht sehr viel Haut und sehr viel Körper von den Mädchen, ohne dass da jemals so ein, also eben dieser Male Gaze drin steckt. Verstehst du, was ich meine?
Absolut, weil ich finde, also ich habe, seitdem wir das gesehen haben, halt auch darüber nachgedacht und jetzt, ich darf es vielleicht verraten, wir haben gestern Wonder Woman gesehen. Das ist halt echt so eine schwierige Grenze, weil Frauen sehen halt nun mal so, also Frauen haben nun mal einen Körper. Ja, so. Und Männer fühlen sich oder heterosexuelle Männer fühlen sich wahrscheinlich von Frauenkörpern angezogen, so wie es ja auch andersrum ist, ja. Und deswegen jetzt extra den weiblichen Körper zu verstecken, damit eben da keine Attraktion irgendwie aufgebaut werden kann, wäre dann am Ende wieder so eine Moral, wie es eben ja gerade in der muslimischen Kultur zumindest das Vorurteil ist, dass die Frauen sich verstecken müssen und versteckt werden vor den Blicken der Männer. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, also
das ist ein schmaler Grat.
Ja, das ist einfach ein schmaler Grat zwischen dem, so sieht nun mal eine Frau aus und dem, ich zeige jetzt halt die Frau, damit mehr Männer den Film angucken. Also du lachtest immer so über das Kostüm von Wonder Woman. Ja, aber die kommt halt andererseits aus einer Welt, in der gutes Wetter ist. Ja, sie hat alle ihre Geschlechtsteile bedeckt. Also warum sollte sie jetzt irgendwie da plötzlich lange Hosen anziehen,
weil sie ihr nicht Krieg kalt ist? Sieht.
Ja, aber
also das ist halt, nein, ich habe, ich meine, das ist eine wunderschöne Frau und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die dieses Kostüm hat. Ich finde es halt nur generell affig. Das fand ich genauso bei 300 mit den Männern affig, wenn halt irgendwie, ja, das
kommt noch dazu,
wenn halt Menschen einfach in den Krieg ziehen und Rüstungen tragen sollten, sie dann halt einfach irgendwie große Teile ihres Körpers nackt sind, wo du dich halt die ganze Zeit fragst, so, Mensch, das ist aber ein Zufall, dass sie, dass die Pastoronenkugeln immer nur sie es schafft, mit ihren Armen abzuwehren und sie nie in den Oberschenkel treffen oder so.
Also, was ich halt sagen wollte, ist halt auch gerade bei dem Film, du hast halt diese Mädchen, wie diese Mädchen wahrscheinlich im wahren Leben sich auch bewegen und kleiden würden. Ja, und warum sollte man das dann quasi extra verstecken oder verheimlichen?
Das wird ja auch thematisiert, dass die Mädchen sich darüber aufregen, dass das gemacht werden muss.
Nur weil das halt auch attraktiv ist. Aber es ist dann halt so. Also wahrscheinlich kann ich das jetzt doch nicht so richtig rüberbringen.
Nee, es ist total rübergekommen. Und es ist halt aber auch eine gute Art von Inszenierung, dass du eben diese Mädchen sehen kannst, wie es, also es gibt mehrere Bilder, wie die da ineinander verschlungen, echt leicht bekleidet irgendwie rumliegen und das halt auch durchaus einfach ästhetisch schön anzusehen ist, ohne dass es halt gleich irgendwie oversexed ist. Ohne dass halt
also sie machen es ja auch nicht also man könnte natürlich sagen, der Film macht es, damit irgendwelche Männer sich daran aufgehalten können,
aber das macht er eben nicht
so.
Genau, weil er zeigt einfach sie, wie sie sich natürlich bewegen. So. Und das ist halt was anderes als im Film so. Total geilen Film, den ich heute gesehen habe, Roadhouse, wo halt jede Frau erstmal irgendwie ihre Bluse aufreißt, um halt da den Männern ihre Brüste darzubieten. Und das hat halt nur den Zweck, um halt ein männliches Publikum zu befriedigen. Und Das wird hier halt nicht gemacht. Obwohl du sehr viel weibliche Körper siehst, werden sie halt nicht als Sexobjekte dargestellt, finde ich. Ist eine schwierige Art zu inszenieren. Also was heißt eine schwierige? Das ist wahrscheinlich für eine Regisseurin nicht schwierig, sondern nur schwierig, wenn du halt in Stereotypen, in Klischees, wie ein Film auszusehen hast, gefangen bist.
Ja.
Macht er gut, oder?
Ja, das haben wir, also hattest du ja, während wir den Film gesehen haben, schon gesagt, ja, dass gerade diese Unterwäsche-Szenen ja auch so ein Zitat waren aus dem Film Virgin Suicide.
Genau, also
der da genauso,
wo die ineinander verschlungen genau, auf dem Boden liegen.
Das hat tatsächlich genau das Gleiche. Genau, also das direkte oder das Bild, in dem die Mädchen zusammen in dem Zimmer liegen und da irgendwie ineinander verknotet sind, das haben wir halt schon mal gesehen. Ein paar Tage vorher in Virgin Suicides, welchen wir als Vorbereitung auf Mustang auch gesehen haben. Das ist im Prinzip tatsächlich das gleiche Thema. Da haben wir halt eine sehr christlich-konservative Familie, oder die Eltern sind es. Die haben 5 Töchter und sperren die einfach auch ein, versperren sie weg vor dem Leben und vor den Männern. Dieser bei beiden Filmen entsteht der Konflikt ja eigentlich dadurch, dass die Mädchen halt erwachsen werden. Ja, und irgendwie halt, also sie werden Frauen und entdecken ihre Sexualität und so. Und beides wollen, also diese Vormünder in dem Film hüben wie drüben versuchen, das ja irgendwie eigentlich zu unterdrücken.
Mhm.
Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, da gibt es so viele Gedanken, die davon ausgehen bei mir. Also ich hatte so einen starken Unterschied zwischen diesen beiden Filmen festgestellt.
Ja.
Ich aber gar nicht weiß, ob der jetzt so relevant ist für die Besprechung des einen Films, aber bei Mustang ist es halt so völlig klar, woran die leiden, woran diese Mädchen zerbrechen. Also es ist der gesellschaftliche Zwang, der eben innerhalb der Familie auf sie gelegt wird, in dem Fall halt diese Zwangsehen auch.
Mhm.
Also ist man das einerseits das Wegsperren vor dem Spaß haben, vor dem sexuellen Erwachen im eigenen Interesse. Und bei den Virgin Suicides, das ist halt so ein bisschen abstrakter irgendwie, finde ich. Ist irgendwie nicht so ganz klar. Also klar, da werden die Mädchen auch eingesperrt und sie dürfen keine Partys feiern und nicht das tun, was sie möchten.
Mhm. Aber es ist nicht so eindeutig.
Ja, es ist wirklich nicht so klar, weshalb sie sich das Leben nehmen und auch warum alle in der gleichen Nacht. Und dann hast du ja auch irgendwie diese Jungsgruppe, die halt irgendwie ihr Leben daran, also ihr Leben lang versuchen, dieses Rätsel zu lösen, warum die Mädchen so handeln. Aber der ist halt irgendwie also beide Filme sind irgendwie gleich schön und auch irgendwie romantisch dadurch, dass halt diese Mädchen, die auch gerade zwischen diesem Dasein, zwischen Mädchen und Frau,
ja,
halt diese Probleme haben, die ja dann wohl ähnlich sind, aber auch danach auch so eine gewisse Stärke entwickeln. Bei Virgin Suicides sagen diese Nachbarjungs das auch selbst, als sie das Tagebuch von der Jüngsten lesen, dass sie begriffen haben, dass diese Mädchen im Grunde halt schon erwachsen sind, ganz anders als die Jungs. Also die Mädchen, die wissen halt schon irgendwie
mehr vom Leben.
Genau, so, und worauf alles hinausläuft. Und so ist es halt bei Mustang eigentlich auch, dass sie halt schon längst begriffen haben, was sie wollen und was sie nicht wollen und was mit ihnen geschehen wird. Und das eine ist halt, wie gesagt, so ein bisschen schwer greifbar bei Virgin Suicides, und das andere dagegen bisschen schwer nachvollziehbar in der westlichen Kultur, was da passiert oder was die mit sich machen lassen müssen. Aber beide Filme sind halt irgendwie so, dass sie halt das Problem von diesen, also von Mädchen einfach so stark in den Vordergrund stellen. Und das finde ich halt, ist halt einfach was Besonderes.
Was
ja, weil halt auch in dem Genre Coming of Age, was ja hier als eines der beiden Genres angezeigt wurde.
Drei.
Ja, ja, das hatte Prison, das dritte hatten wir aber erst entwickelt. Das ist, geht halt immer um die Probleme oder die, ja, die Probleme zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, aber nicht diese speziellen Probleme, die halt Mädchen haben. Ja. Weil Mädchen müssen so unglaublich viele Rollen erfüllen.
Aus der filmischen Tradition heraus wird tatsächlich oft eher die Geschichte des Jungen erzählt. Also.
Ja, oder halt jugendlich gegen alt, aber hier sind es halt auch noch diese, die Mädchen, bei denen es halt nochmal was anderes ist. Also in Virgin Suicides ist halt kein einziger anständiger Mann dabei. Hm. Also keiner der Männer spielt da irgendwie eine gute oder vernünftige oder nachvollziehbare Rolle. Die sind alle irgendwie, also es ist quasi ein männerfeindlicher Film. Ja, weil die, da gibt's die Männer, die halt auf die Mädchen hereinfallen, also die sich quasi lächerlich machen, nur weil sie die Mädchen halt irgendwie anziehend finden.
Mhm.
Diese Messerschleifer zum Beispiel. Dann gibt's diesen absolut klassischen Arschlochjungen, der sich halt so lange verliebt fühlt, bis er das bekommen hat, was er wollte. Und dann gibt's halt noch diese Nachbarjungs, diese fünf, die ja eigentlich total nett und okay sind, aber die halt im Vergleich zu den fünf Mädchen einfach so, die sind halt einfach komplett unerfahren und verstehen nichts, sind halt einfach so Kinder. Also, ne, sagen sie auch selbst. Und, sind halt so fasziniert von diesen Mädchen.
Hm.
Also spielen da quasi auch noch
so. Bei Virgin Suicides fand ich am Anfang, wo halt da die jüngste Tochter ihren ersten Suizidversuch begeht. Und dann der Arzt meint so, Mensch, Mädchen, was willst du denn umbringen? Du hast ja noch gar nicht gelebt. Du hast sogar keinen Grund, dich umzubringen. Und dann sie ihm antwortet so, woher wollen Sie das wissen? Waren Sie je ein 13-jähriges Mädchen? Das ist eine schöne Erwiderung einfach.
Ja, das ist ja auch der ganze, erzählt den ganzen Film schon mal vor.
Ja.
Und es hat mich jetzt persönlich dann halt auch noch mal sehr beansprucht, also beide Filme, weil unsere Tochter jetzt auch so in dem Alter ist, ne? Sie wird jetzt so 10. Und wenn ich mir gerade so vorstelle, wie diese Mädchen da aussehen, die unsere Älteste sieht halt auch so aus, ne? Hat auch so dieses lange Haar und sie ist auch gerade so in dieser Phase, in der man so besonders schlank und lang ist und, ne? Fängt halt jetzt an zu pubertieren und dann habe ich mich halt auch schon so gefragt, naja, was hat sie denn jetzt wohl für Gedanken und für Probleme? Und dann glaube ich, da muss man, ja, dass man, das ist ganz gut für mich jetzt, dass ich das nochmal so gesehen habe, für die, dass ich mich nochmal so sensibilisieren kann auf dieses Gefühlsleben der eigenen Tochter. Ja, weil es, glaube ich, in beiden Filmen schon ziemlich gut eingefangen. Was?
Weil es schon so lange weg ist von dir, dass
ja,
du...
Naja, aber es ist ja,
ja,
genau. Ist ja schon eine ganz eigene Phase irgendwie.
Ja.
Auch wenn sie natürlich hoffentlich nicht so schwerwiegende Repressionen erfährt.
Hoffentlich.
Sind diese beiden Filme ja vielleicht auch nochmal ein Anhaltspunkt dafür, die nicht entstehen zu lassen.
Naja, aber dafür sind wir in die Stadt gezogen, damit das nicht passiert.
Ja gut, wir könnten dir trotzdem sagen, so, mein Gott, du darfst jetzt nicht auf Partys gehen.
Das wird es mit mir nicht geben. Anyway, es gibt noch ein paar andere Referenzen und Zitate und ein Easter Egg. Ein Easter Egg in dem Film ist, dass einmal im Schrank ein T-Shirt liegt, auf dem steht Hashtag Dirngesi. Und das war das Protestshirt für die Proteste um den Gezi-Park, die, ich glaube, es war auch 2015 oder so um den Dreh.
Ich glaube, es war schon 14.
Ja, wahrscheinlich, weil da ist der Film ja dann wahrscheinlich gedreht worden, wo halt eben da ein Park abgerissen werden sollte in Istanbul und da die Jugend gegen revoltiert hat, erfolglos. Aber eben die Rengisi war da das Schlagwort, der Hashtag, unter dem die ganzen Proteste lief, und das sieht man hier einmal kurz im Film. Eine ganz andere starke Referenz, womit wir uns jetzt nicht so auseinandersetzen konnten, zeitlich haben wir es nicht mehr geschafft, ist halt Pride and Prejudice von
Jane Austen.
Jane Austen, genau, wo es also ganz anders inszeniert, aber das gleiche Thema. Ich meine, es sind nämlich auch fünf Schwestern, die ins heiratsfähige Alter kommen und verheiratet werden sollen, aber halt 19. Jahrhundert, und die eben ganz andere Probleme haben, aber es eben auch aus der Perspektive vor allen Dingen, ich glaube, der Ältesten, und ich weiß nicht, einer dieser Schwestern erzählt wird, die eben da, ja, das soll halt so das Besondere, das war so damals auch das Bahnbrechende an dem Roman, dass man irgendwie da die weibliche Stimme zum ersten Mal gehört hat, wie sie auf diese sehr konventionelle, sehr durchstrukturierte Gesellschaft des 19. Jahrhunderts reagiert hat mit diesem Heiratsmarkt. Und das wird hier halt aufgegriffen und in eine neue Zeit, in eine neue Kultur übertragen, das Thema einfach. Und was Elviven selbst noch sagt, ist, dass sie auch dieses einerseits dieses Motiv von dem bedrohlichen Haus auf dem Hügel von Psycho von Hitchcock übernommen hat.
Norman Bates.
Genau, das war ein Motiv, was sie in den Film einarbeiten wollte. Und das andere, so nochmal dieses Innenarchitektur des Hauses betreffend, da hat sie sich am deutschen Expressionismus orientiert. Also da haben wir auch Nosferatu geguckt, und ich denke, ganz ausschlaggebend ist da immer Caligari, was einfach dieses sehr stark verzerrte Winkel, sehr desorientierte Architektur, die ja da ausschlaggebend ist, die hier in dem Film eben referenziert wird.
Gerade.
Wir sind durch. Du hast noch was inhaltlich.
Ich überlege gerade, weil ich hatte tatsächlich irgendwas noch.
Wir haben Zeit.
Nee, haben wir nicht.
Nee, du musst morgen zur Arbeit, ich nicht. Ich habe Zeit.
Der Wecker klingelt trotzdem.
Das ist mir egal. Du stehst doch wohl aus, oder muss ich mit dir aufstehen? Die Kinder müssen nicht aufstehen. Komm, lass es sein. Und wer?
Nein.
Du.
Das macht es mir nicht einfacher.
Okay.
Ah, doch, jetzt weiß ich wieder, genau. Was ich nicht verstanden habe, hast du wieder Aufnahme gedrückt?
Ja, es läuft.
Bei Mustang, warum die Eltern eigentlich tot sein müssen? Damit es nochmal ein bisschen konservativer wird durch die Oma.
Nee, die Oma war ja dabei gar nicht so die konservative Kraft, sondern es war ja, am meisten ging es ja schon von dem Onkel aus. Also, und insgesamt war es ja so, dass die Oma von dem Dorf vor sich hergetrieben wurde. Also, sei es jetzt die Nachbarin, die eben Vorwürfe gemacht hat, wie die da am Strand sind, oder der Onkel, der ihr Vorwürfe gemacht hat, dass ihre Erziehung nicht korrekt ist und so, dass die halt schon irgendwie das Herz am rechten Fleck hatte.
Mhm. Die war auch irgendwie erleichtert, als sie die losgeworden ist durch die Heiraten, Hochzeit.
Ja, ja, natürlich. Also die war auch ja nicht gut in irgendeiner Form, aber die war halt auch nicht irgendwie quasi durchweg böse, sondern es war halt einfach nur eine alte Frau, die halt auch in ihren Verhältnissen gefangen war.
Und vielleicht war das Märchen nochmal, dass da nicht die Eltern sind, sondern immer die Stiefmutter.
Ja, das
weil es vielleicht auch tatsächlich so wäre, dass halt vielleicht, ja, bestimmt ja natürlich auch nicht, ne? Eltern sind halt auch, können auch echt fies sein, so, aber
ja.
Dass Eltern vielleicht liebevoller werden. Hm.
Ja. Nee, mir fällt keine andere Erklärung ein, aber das mit dem Märchen, das gefällt mir ganz gut. Als Erklärung, dass es im Märchen ganz typisch ist, dass es nicht die leiblichen Eltern sind, die den Schindluder treiben. Kommen wir zur Rezeption des Films, oder?
Ja.
Da hast du uns was zu sagen, Paula.
Ich?
Ja.
nämlich dass Mustang ein bescheidener Erfolg war und nur 4,9 Millionen Euro eingespielt
hat. Ich würde ja sagen, immerhin. Also natürlich jetzt kein Star Wars oder so, aber wenn du siehst, was hat er denn für ein Budget?
1,3 Millionen.
Also hat er sein Budget mehr oder ungefähr verdreifacht.
Welches ist ein bescheidener Erfolg gewesen?
Ja, ja, natürlich. Also 4,9 Millionen als reine Zahl sind halt jetzt nichts im Vergleich zu Filmen, die mehrere hundert Millionen oder eine Milliarde einnehmen. Aber wenn du vergleichst halt, dass er eben hier über das Dreifache seines Budgets eingespielt hat, so, und eben, dass jetzt die Frau eben auch ihren Film Kings drehen darf, den sie vorher nicht drehen durfte, das geht da schon ganz stark darauf zurück, dass der Film für seine Verhältnisse schon relativ erfolgreich war.
Also, ich habe halt noch nie was vorher von dem Film gehört, weshalb ich ja nochmal sehr glücklich bin über die Empfehlung.
Das ist aber vielleicht auch nicht die Schuld des Films, wenn du jetzt weiter fortfährst. Denn er hat vor allen Dingen auch in Kritikerkreisen so einiges abgeräumt.
Interessant ist jedoch, dass in Großbritannien zumindest der Film gleichzeitig in die Kinos kam und... Nee, ist falsch formuliert. Interessant war... Scheiße, jetzt ist es wieder ausgegangen. Dass der Film in Großbritannien in die Kinos kam und gleichzeitig auf mehreren Streaming-Plattformen veröffentlicht wurde.
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Interessant ist auch, dass einer der Geldgeber das Doha Filminstitut aus Katar war, aber der Film wegen seiner provokanten Inhalte dann später in Katar verboten wurde.
Das ist ein bisschen ärgerlich für die.
Ja. Aber ich habe geguckt auf ihrer Webseite, sie werben drin noch damit, dass sie den Film finanziert haben.
Und auch in der Türkei, natürlich, sah sich Ergüven einigen Anfeindungen von konservativer Seite ausgesetzt, sodass sie mittlerweile gesagt hat, dass sie keine Filme mehr in der Türkei drehen will. Schade, weil landschaftlich ist ja wirklich schön.
Ja, besonders auf sozialen Netzwerken, in den sozialen Netzwerken wurde sie mit einem Shitstorm überzogen. Sie sagte dazu, I think I heard it all. You are an enemy of the nation. You're trying to make a bad representation of the country. What kind of religion are you from? You're not one of us.
Eine Person veröffentlichte im Internet eine Zeit lang regelmäßig, wo Ergüven sich gerade aufhält. Und aufgrund der politischen Lage in der Türkei und der immer wieder vorkommenden Anschläge fürchtete sie um ihr Leben.
Ja, das geht sogar so weit, dass sie eben heute vermeidet, sich öffentlich irgendwie religiös zu äußern oder auch nur zu sagen, ob sie oder ihr Ehemann Muslime sind, um da keinerlei Angriffsfläche zu bieten.
Das ist sehr fürchterlich, ja. Die hatte den ganzen Film, obwohl es wirklich ein schöner Film ist, in eine furchtbar schlechte Erinnerung. Erst musste sie ihn fast hinschmeißen, dann musste sie ihn ganz oft nochmal niederschreiben und dann diese Anfeindung.
Ich glaube aber nicht, dass sie ihn schlecht erinnert hat. Nämlich da kommen wir jetzt zu den Preisen und Bestenlisten. Da hat der Film nämlich einiges abgeräumt. Mhm. Er hatte seine Premiere 2015 in Cannes und gewann dort dann auch gleich den Europe Cinemas Label Award. Außerdem bekam Mustang den Lubris des europäischen oder Lux Preis wahrscheinlich eher, sonst müsste es ja Prix Lü heißen, oder? Des Europäischen Parlaments. Außerdem, obwohl mit Defan der Gewinner der Goldenen Palme 2015, des Hauptpreises von Cannes, aus Frankreich kam, reichte trotzdem Frankreich nicht Defan, sondern Mustang als seinen Beitrag zu dem Auslast-Oscar ein. Ergüven sagte dazu, in some way it's a very radical and modern choice. It's a way of saying we are this diverse. It's a way of embracing me as French with different origins, accepting the complexity of my culture and my identity. It's a statement that says we have absorbed many different cultures in France today. It's a huge responsibility. France has given me this immense honor. Being the adopted child who gets the honor makes me want to do my very best strongly. Außerdem gewann sie weitere Preise bei den César Awards, das sind immer die französischen Oscars genannt, gewann Mustang die Preise für den besten Schnitt, den besten Debütfilm, das beste Originaldrehbuch und die beste Originalmusik. Bei den European Film Awards gewann er Güven den Preis für die europäische Entdeckung des Jahres und bei den Lumière Awards begann Mustang mehrere Preise, unter anderem den für den besten Film. Es gab noch mehrere Preise, die wir jetzt aber einfach nicht weiter erwähnen. Stattdessen, Paula, werden wir den Film jetzt auf unserer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten. Wie viel bekommt er denn davon?
Das haben wir wirklich schon lange nicht mehr gemacht.
Zwei Folgen lang.
Also, Bilder, top Dialoge, schwer zu sagen, dafür Bilder statt Worten.
Top. Die Dialoge waren auch, also denk doch mal hier an Lale und wie hieß ihr LKW-Fahrer?
Yassin.
Yassin, genau. Die waren schon lustig.
Ja, gut.
Mhm. Aber es war eigentlich auch gut geschnitten, wie wir schon sagten.
Oh mein Gott, ich könnte ihn auch noch mal anschauen und er war kurzweilig und die Musik war angeblich gut, ich kann mich nicht erinnern.
Doch, die mochte ich. Es war so eine Mischung aus eben so Gitarren, Geklimper, Rock und orientalischen Einflüssen. Also hat gut geklappt.
Ich glaube, ich würde ihm, das ist aber wirklich hoch, ich würde ihm 90 Punkte geben.
Ich mochte ihn sehr. Ich mochte das Thema. Ich mochte Lale. Ich mochte die Inszenierung. Mit den Bildern habe ich mehr Probleme als du, weil eben ist ein bisschen abgenutzt. Ich finde, ich würde mich sehr freuen, wenn der Indie-Film einfach mal einen neuen Stil findet. Wo habe ich einfach schon zu oft gesehen, diese Art von Bilder. Und es könnte mal so, wie gesagt, ist schön, dass er einen Stil hat, aber halt rein über reine praktische, irgendwo müssen wir die Kamera hinstellen, sich Gedanken gemacht hat, aber es könnte halt ein bisschen innovativer sein. Manchmal vielleicht ein bisschen zu plakativ, ein bisschen nicht, also es ist halt ein Erstlingswerk, das merkt man schon, dadurch, dass sie manchmal nicht selbstbewusst genug ist, aber darin, was sie sagen will und sich nicht zu sehr, nicht genug auf ihre Stärken verlässt, sondern das Gefühl hat, ich muss es noch deutlicher ausdrücken, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Aber andererseits dann wieder verdammt souverän für einen Erstlingsfilm. Da haben wir ja, besonders als wir uns dann eine Zeit lang intensiver mit beschäftigt haben, ganz andere Katastrophen gesehen.
Was heißt hier Art Katastrophen?
Entschuldigung, hier das ist der erste Film von Jim Jarmusch oder der erste Film von Pedro Almodóvar. Die waren ja schon eher nicht so geil jetzt verglichen mit dem vor allem Ding. Einmal mit Profis.
Entschuldigung, es geht halt nicht aus. Das ist ein französisches Modell.
Jedenfalls, also sehr, sehr guter Film. Ein paar Abstriche in der B-Note. Ich gebe ihm mal 85 Punkte.
Ja gut, da sind wir ja nicht weit
auseinander. Nee, da sind wir nicht weit auseinander, auf jeden Fall.
Ich dachte schon, ich wäre irgendwie zu euphorisch.
Nee, ist definitiv ein sehr, sehr guter Film. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Hallo, kannst du mal dein Handy weglegen?
Das sieht sehr sphärisch aus.
Jedenfalls. Paula, was kommt denn hier als nächstes auf dem Kanal?
Sommerferien.
Ja, aber das merken die ja gar nicht. Wir haben ja so einen drei bis vier Wochen
als Rhythmus. Als nächstes kommt bestimmt wieder ein Hitchcock.
Nee, wir sind, ich glaube, einen noch dazwischen. Genau, ich meine, das müsste jetzt 128 sein. Das heißt, es kommt noch die 129. Wenn es kein Hitchcock ist, dann haben wir noch eine andere Serie gerade am Laufen.
Tarantino.
Genau.
Oh, wir gucken den Film mit den Autofahrern und den gucken wir zusammen mit einer Frau, stimmt's?
Death Proof werden wir mit einer Gästin zusammen besprechen. Ha,
siehst du, ich wusste es doch.
Total. Bis dahin, vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Kommentiert weiter so fleißig, hört uns weiter so fleißig.
Ich möchte jetzt gerne mal einen Pornofilm besprechen.
Bitte nicht. Ich zwinge dich dann, den zu gucken, wenn die uns jetzt
einen Vorne rein... Natürlich müssen wir den schauen, sonst können wir ja nicht die Handlung in 5 Sätzen wiedergeben.
Oh Mann. Und bitte schreibt...
Händereibgeräusch.
Ich weiß gar nicht, ob ich euch jetzt um iTunes-Rezensionen bitten soll, aber wenn ihr das macht, dann schlagt uns einen anderen Film vor. Anyway. Ich danke
vielleicht
euch.
Gilt ja auch The Room.
Ist ja kein Porno, aber oh, ja, ein bisschen lasst, schon. Wenn ihr uns. Naja, das ist ja nicht explizit. Das ist ja nur eine nackte Körper, aber man sieht keine Penetration. Aus. Nee, das, ja, das stimmt. You're tearing me apart, Paula. Komm, Leute. Geht auf iTunes, schreibt uns eine Rezension und dann schreibt uns eine E-Mail oder einen Kommentar, dass ihr wollt, dass wir euch The Room zusammenfassen. Ich kann mir gerade nichts Besseres vorstellen. Das wäre doch echt toll, oder?
Hm? Nee, das wäre echt Arbeit.
Das wäre auch das Arbeit, aber ja, ich glaube, wir hätten sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Spaß daran und ihr auch. Bis dahin, es war schön, dass ihr zu euch gehört habt und wir hören uns bald wieder hier.
Nach den Sommerferien. Tschüss.
Tschüss. Sagst du schon? Ja, ich glaube schon, aber man hört sich.
Nee, du hast gesagt, man hört sich bald wieder oder wir hören uns bald wieder.
Okay.